Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aus dem Off mit
Sean Bu
und René Eschke. Wir haben gerade die schnellsten 40 Minuten unseres Lebens erlebt. Wir haben das Privileg gehabt, einen Fanfilm mit den Filmemachern direkt zu sehen und sind sofort in die Direct Reaction gegangen. Sean, stell unsere Gäste doch einmal vor.
Ja, wir haben hier die Main Crew vom Mad Max Fanfilm Hope and Glory. Erik, Adrian und Johannes. Und ja, wir sind sehr froh, dass ihr den weiten Weg hinter euch gebracht habt, uns zu besuchen, uns diesen Film persönlich vorzustellen und ja, auch Bock habt, mit uns in den Podcast zu kommen direkt.
Hallo.
Ja, danke schön. Danke für die Einladung. Ja,
sehr schön hier zu sein.
Ohne Witz, der Weg hat sich gelohnt bisher.
Sehr schön. Ja, also, soll ich einfach mal loslegen, was zu sagen?
Ich sag mal kurz, wie das hier abgelaufen ist. Ihr seid hier hingekommen, wir hatten ein paar technische Schwierigkeiten, haben den Film gesehen und ich habe euch die ganze Zeit verboten, irgendwie irgendwas zu sagen in der ganzen Zeit davor, damit wir ganz frisch hier hingehen können. Und heilige Scheiße bin ich hyped. Ihr sind noch zwei Leute auf dem Klo gewesen und ich wollte direkt loslegen mit dem Podcast.
Ja.
Hammer!
Ja, kann ich mich nur anschließen. Hammerwerk. Also wirklich, hat mich umgehauen. Brachiales Meisterwerk auf sehr vielen Ebenen. Und ja, dieses 40-Minuten-Ding, also ich kann mich hier nur anschließen. Ich war halt irgendwo so drin, auf einem gewissen Punkt, dass ich einfach, also ich habe gar nicht mehr wahrgenommen, was um mich herum passiert. Also ich, am Anfang, die ersten paar Minuten, war ich noch sehr mit dem Filmemacher-Auge dabei. Oh, das ist ein geiler Shot. Oh, das ist ja geil gemacht. Oh, das ist ein geiles Grading. Oh, geiler Sound. Geile Musik und so. Und irgendwann habe ich das einfach verloren und war einfach so in der Story drin. Also das ist echt toll, dass dieser Spagat auch einfach gelungen ist. Ergänze gerne.
Ihr merkt, wir sind ein bisschen sehr hyped, dass wir natürlich sehr unhöflich waren und den wichtigsten Teil vergessen haben. Wollt ihr euch mal, so kurz es geht, damit wir lange über den Film sprechen können, mal vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Erik, einer der Regisseure von Hope and Glory. Ich habe das Drehbuch geschrieben, mitproduziert und das Storyboard gezeichnet.
Hallo, ich bin Adrian, ich bin der andere Regisseur und von mir kommt die Idee vom Film und genauso Teile vom Drehbuch und Produktion. Ja.
Genau, ich bin der Johannes. Ich habe auch mitproduziert und war der Kameramann des ganzen Projekts.
Du bist der Typ, okay.
Ich bin der Typ.
Ja, ich kannte ja gar nichts darüber. Ja. Ich meine, ich habe den Trailer nicht gesehen. Sean hat mir gesagt, ey, ich hab da ein Angebot für einen geilen Podcast. Geh da ganz nackig rein. Ich habe euch hier kennengelernt. Ich wusste nicht, wer was wie gemacht hat, aber... Dann direkt mal an dich.
Herzlichen Dank.
Hammer.
Ja, schön, also, das freut mich. Im Vorfeld würden wir gerne wissen, also insgesamt, wir sind hergekommen, echt mit der Frage, so wird es denen gefallen oder schmeißen die uns sofort raus? Das war die Frage, weil wir halt bisher zwar schon Publikum hatten bei der Kinopremiere, aber tatsächlich so richtige Filmemacher hätte ich gern einfach eine Meinung von denen und da halt jetzt an euch beide mal so, was ist euer erster Eindruck?
Ja, wie gesagt, ich hatte eben schon so ein bisschen losgelegt damit, etwas verfrüht vielleicht beim ersten Eindruck und ja, wie gesagt, ich war sehr, sehr, sehr beeindruckt. Ich hatte einfach sehr viel Spaß dabei. Ich war halt sehr drin in dieser Story, es hat sehr gepackt, es war nachvollziehbar, es war leicht zu verstehen und reinzukommen. Ich hatte halt gar nicht mit so viel Inhalt gerechnet tatsächlich, was ja dann eine positive Überraschung war und es waren so viele Facetten. Wie gesagt, der Look, Hammer, wirklich richtig toll. Da habe ich auch ganz viele Fragen noch später.
Oh ja.
Und das waren so viele Sachen. Also ich fand auch generell cool, wie viele Figuren da aufgetaucht sind, die auch alle irgendwie Spaß gemacht haben. Also weiß nicht, bei Fanfilm denke ich dann oft mal an so ganz kleiner Cast, also einfach eine Anzahl. Und das fand ich sehr toll. Und es gibt so eine Sache, die, das war eine coole Journey, ein cooles Abenteuer. Was ich auch ganz richtig, richtig toll fand, war die Arbeit mit Locations, die ihr gemacht habt. Es waren so viele verschiedene Locations, Gefühl. Also wahrscheinlich, wenn man es runterbricht, grob aufzählen würde, würde man vielleicht gar nicht so viele aufzählen, aber es war trotzdem, selbst in einem Lager waren so viele verschiedene Ecken und so, die alle so schön vom Setdressing und von den Ideen dahinter gemacht sind. Und da war eine Sache, die ich sehr cool fand. Ich liebe Fury Road. Wir alle sicherlich. Mad Max Fury Road von George Miller. Schon einige Jahre alt. Absolutes Brett natürlich. Hat mich auch ultra umgehauen. Instant. Und bei jedem Mal nochmal gucken. was mir ein bisschen gefehlt hat bei dem Film, war wirklich ein bisschen Location-Abwechslung. Ich meine, ja, der ist halt sehr in der Wüste. Und ja, ich habe aber gedacht, bei Mad Max kommt man doch bestimmt immer erstmal gucken. Also bei Fury Road habe ich mir ein bisschen erhofft, dass man am Ende irgendwie doch mal in so eine Stadtruine kommt. Das haben die nie gemacht. Vielleicht aus Budgetgründen, vielleicht aus kreativen Gründen. Da habe ich mich so ein bisschen gefreut, als das bei euch quasi so erfüllt wurde.
Also Budget war es bei Fury Road auf jeden Fall nicht, denke ich. Ich dachte mir halt auch, als wir die Story geschrieben haben, dass es vielleicht wichtig wäre, dass wir wirklich auch Locations zeigen, dass wir verschiedene Varianten zeigen. Viele sagen so, ja, im Endeffekt diese Schiffe am Anfang, die waren bestimmt, also nachträglich eingefügt und waren eigentlich gar nicht geplant, aber die waren von Anfang an auch geplant, ursprünglich als Miniatur. Das wollte Erik natürlich und ich bin auch ein riesen Miniatur-Fan, aber im Endeffekt sind es nachher bei den CGI-Schiffen geblieben.
Und die sahen sehr überzeugend aus.
Bevor ich mit meinem Fazit starte, wir sind, also ich kann nur für mich sprechen, ich sehe es bei Sean aber auch, wir sind so hyped, dass wir jetzt irgendwie gar keinen roten Faden oder so haben, aber es macht natürlich für die Zuhörer und Zuhörerinnen Sinn. Könnt ihr eine kleine Zusammenfassung geben von dem, was wir gerade gesehen? Ich maß mir das gar nicht an zu tun. Dann komme ich mit meinem Fazit. Was haben wir gerade gesehen?
Max Rokitansky durchstreift alleine wie eh und je mit seinem Interceptor, das ist das Auto, mit dem er unterwegs ist, das Wasteland, der Tank ist mal wieder leer und er sucht Benzin. Und auf der Suche nach Benzin trifft er Hope, die ihm ein verlockendes Angebot unterbreitet. Was sich nachher dann doch als verzwickter herausstellt, weil diese Mission dann doch deutlich selbstmörderischer scheint als gedacht. Und er im Buzzard-Gebiet eine Sache erledigen soll, die ihn dann tatsächlich in auch emotionale Tumulte und Konflikte treibt. Wie das Ganze ausgeht, seht ihr dann auf YouTube, auf dem Brightstone Pictures-Kanal. Und am Ende wollen wir hauptsächlich hier auch eine Atmosphäre, eine Welt und diese Figur erzählen. Und die Story, ja, ist tatsächlich so Mittel zum Zweck, dass wir an all diese Orte kommen, dass wir diesen Sand schmecken, dass wir diesen Dreck, diese Hitze, das Feuer, das Blut und so schmecken. Und haben einfach geguckt, dass es auch so eine sinnliche Erfahrung ist. Ja.
Das ist euch auf jeden Fall sehr gelungen.
Wann kommt er raus?
Das ist am 5. Mai um 18 Uhr auf Brightstone Pictures YouTube.
Perfekt. Das heißt, wir können jetzt hier auch sehr gut über Spoiler reden, ne? Ja. Also wir können den Inhalt quasi jetzt hier auch besprechen.
Ja. Super. Ja, also das kommt nach dem 5. Mai raus,
gut,
oder?
Das, wie ihr mögt. Also wir können das.
Okay.
Es ist ja auch schon bald.
Nächsten Sonntag.
Okay, zu deiner Frage. Du hast gefragt, ob er uns gefallen hat.
Ich habe noch eine Sache zu der Story. Und zwar ist, glaube ich, auch noch wichtig zu sagen, wo das in dem Mad Max Universum spielt.
Ja.
Und zwar spielt es direkt vor Fury Road. Und das ist im Prinzip die Vorgeschichte, die erzählt, wie Max zu dem wurde, wie er am Anfang in Fury Road aufgefunden wird, nämlich als verwahrloster Wilder im Prinzip. Und das ist die Vorgeschichte. Und ich glaube, das ist für jeden Fury Road-Fan total spannend, da das zu erleben. Ja.
Cool, ja, danke für die Einordnung. Das macht Sinn. Und ich muss auch ganz kurz nochmal ergänzen, ich hatte am Ende Gänsehaut.
zu der Frage, ob es uns gefallen hat oder ob es mir gefallen hat. Wir hatten ja eben in den technischen Problemen haben wir so einen kleinen Gag etabliert. Ihr wart euch ja nicht sicher, ob wir euch dann rausschmeißen, nachdem wir den gesehen haben, oder ob wir dann zum Podcast-Tisch gehen und aufnehmen. Und ich bin sofort aufgesprungen, habe den Tisch zurückgezogen, damit wir uns alle hier hinsetzen und aufnehmen. Also das sollte, glaube ich, beantworten. Ich bin wirklich hellauf begeistert. Und was es vielleicht gut zusammenfasst, ist, ich will jetzt nicht das Ende vorwegnehmen, aber ich sag mal so, ich bin böse auf euch drei. Und wenn ein Film mich so kriegt, das heißt was. Also ich weiß nicht, man war komplett drin. Ich habe, wie auch schon gesagt am Anfang, wir haben über ein paar Sachen gesprochen und dann sieht man noch so diese, ja, man sieht noch das Filme machen dahinter und das war aber sehr, sehr schnell weg.
Das ist natürlich, denke ich mal, das Coolste, was passieren kann, wenn ein Filmemacher irgendwann mal gebannt ist in einem Film. Das sehe ich ja auch selber, wenn wir Filme anschauen, dann denken wir immer so, wie ist das gemacht? Und irgendwann mal catcht uns der Film und dann ist es natürlich schon ein ziemlich großes Lob. Dankeschön.
Eieieiei, ja, ich weiß nicht, wo fängt man an? Wir
das ist, also das ist ja auch so eine Sache, die uns generell an Fanfilmen oft auffällt, dass halt wahnsinnig an Effekten gearbeitet wird und das irgendwie groß aussehen zu lassen vielleicht, aber an der Storyline ganz viel gespart wird. Und das ist dann das, was dann Fanfilme auch oft so langweilig wirken lässt oder uninspiriert, was wir halt auch einfach anders machen wollten.
Ah, da habe ich, da würde ich direkt was fragen. Und zwar, wir haben jetzt schon mehrere Mal das Wort Fanfilm erwähnt und ohne Mist, da habe ich gerade ein Problem mit. Also das, da muss man mal über die Definition von Fanfilm reden, denn alles, was ich bis jetzt an Fanfilmen gesehen habe, hat nichts mit der Qualität, die ich hier gerade gesehen habe oder auch allein der Scope. Wie ich meine, 40 Minuten haben wir gesehen, zig Locations, sehr viele Schauspieler, Extras, krasse Actionsequenzen, unglaubliche Qualität. Also wo ist hier, Sean, hilf mir, ist das ein Fanfilm?
Das ist, wahrscheinlich per Definition immer noch ein Fanfilm, weil es nicht ein offizieller Warner-Film
ja,
ist.
Ja, klar.
Und weil er wahrscheinlich auch mit einem Bruchteil des Budgets natürlich umgesetzt wurde. In der Hinsicht würde ich sagen, es ist ein Fanfilm, aber ja, ganz weit oben unter den Fanfilmen auf jeden Fall. Also das hat mich auch super beeindruckt. Also ich weiß nicht, wir müssen eigentlich direkt 1000 Fragen stellen. Also,
ja, leg los.
Erstmal, wie lange habt ihr dran gearbeitet?
Danke, ich wollte auch.
Also von mir kam ja die Idee schon vor 6 Jahren damals. Mhm. Und ich meine, ich habe dann versucht, irgendwie Leute zu akquirieren, die mir bei dem Projekt helfen. Und das war am Anfang ziemlich schwierig, weil alle gesagt haben so, hä, wie willst du das bewerkstelligen? Das funktioniert nicht. Dann kam ich auf die glorreiche Idee, den Interceptor zu bauen.
Ach.
Und dachte mir, ja, okay. Damit könnte ich vielleicht die Leute catchen, weil ich ungefähr keinen Zuspruch hatte von niemandem. Und dann hat es funktioniert. Dann, glaube ich, so 2 Jahre später hat Erik mich angeschrieben auf Instagram und hat gefragt, warum baust du einen Interceptor? Dann habe ich gesagt, ich will einen Film machen, einen Fanfilm für Mad Max. Und er sagte, ja cool, ich auch, lass mal telefonieren.
What are the odds?
Und ganz kurz mal dazwischen gefragt, hattest du, Erik, dann auch, also auch unabhängig von Adrian vor, einen Mad Max-Fanfilm zu drehen?
Ja, hatte ich. Aber ich hatte natürlich nicht dieses Kernrequisit. Und Mad Max macht nun mal diesen Interceptor aus. Der geht für viele Leute immer zu früh kaputt. Egal, ob es Mad Max 2 ist oder ein Fury Road nach noch nicht mal 2 Minuten. Ist doch so, ne? Dass einfach sagen wollten, hey, wir machen jetzt mal das, was sich die Fans wünschen, aber auch, was sie nicht erwarten. Und sind einfach daran getreten, so mit der Mission, okay, welche Mad Max-Geschichte können wir erzählen? Welche Mad Max-Geschichte wollen wir erzählen? Und als ich die dann auch noch gematcht hat, als ich gesagt habe, am liebsten halt diese Hope and Glory Storyline und du so, hey, ja, ich auch. Aber halt ein bisschen anders, weil es gibt da eine Comic-Vorlage und es gibt Elemente davon, die in einem Videospiel 2015 aufgetaucht sind, haben wir gesagt, pass mal auf, also du hast die Aspekte irgendwie geliebt, ich habe die Aspekte geliebt, vielleicht passt das ja zusammen, was hast du bisher gemacht? Schieb mal rüber. Und dann ist dieser Ball ziemlich schnell ins Rollen gekommen. Aber wirklich, initial war es einfach dieses Instagram-Foto von diesem halbfertigen Interceptor, der noch nicht mal richtig irgendwie texturiert war. Der Rost war noch nicht aufgetragen. Es war noch so halb gegipst. Ich habe schon erkannt, was es ist, aber es war noch nicht das, was es nachher werden sollte und was die Leute direkt mit offener Kinnlade bei dir an der Werkstatt halt auch stehen lassen, anhalten lassen und gucken. Und so haben wir dann angefangen zu merken, wenn die Leute was sehen und sie das begreifen können, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir eine Chance. Und so haben wir nach der Drehbuchentwicklung ziemlich schnell das Storyboard angegangen, was hier auch neben euch liegt, damit die Leute wieder was zum Begreifen hatten, wieder was zum Durchblättern hatten, damit das eben etwas ist, was für die Leute verständlich ist. Nicht nur ein Haufen Seiten mit Wörtern drauf, irgendwie schwarze Tinte auf weißem Papier, sondern schwarze Tinte auf weißem Papier in Bildform, dass der Film sich sofort vor den Augen des Lesers, der Schauspieler, des Supporting Casts und der Crew, die einfach groß und notwendig war, gegeben ist. Und so kam dann auch ganz schnell die dritte Säule hinzu, nachdem Adrian gesagt hat, du pass auf, wir sind jetzt hier schon so aus der Ecke, wäre ja auch cool, wenn wir das hier in der Ecke im Süden irgendwie machen. Lass uns mal den Johannes anrufen.
Ja, und dann hat Adi mich angerufen und ich fand es erstmal richtig, richtig nice. Also ich fand auch Fury Road sehr, sehr faszinierend. Ich hatte auch immer Bock, mit euch beiden mal einen Film zu machen. Also wir kommen halt alle aus derselben Stadt, aus Heidenheim, das ist in Süddeutschland. Und wir wussten alle, wir haben irgendwie was mit Film zu tun, aber wir haben noch nie was zusammen gemacht. Und dann hat sich das irgendwie einfach sofort gematcht. Und dann habe ich das Drehbuch gelesen, fand es auch richtig nice. Und bin ich irgendwie so reingerutscht. Und irgendwie war das der dritte Ball, der da hinzukam. Und der hat die Lawine losgetreten. Und das Ganze war vor 3,5 Jahren. Und dann haben wir gemeinsam, also Erik hat das Storyboard gemalt, gezeichnet, und dann haben wir das nochmal gemeinsam überarbeitet, ein paar Monate später. Und ja, dann ging es an den ersten Drehblock ran, tatsächlich.
Ja, ja, krass. Ich hab, du hast gesagt eben, dass nach dieser Zusammenkunft erstmal von Adrian und Erik direkt losgelegt im Storyboard. Heißt das, das Storyboard ist quasi vor oder parallel nach dem Drehbuch entstanden?
Tatsächlich, das Drehbuch war schon geschrieben. Also es war schon so, ich sag mal, ein paar Prozent von mir geschrieben und dann halt von Erik ausgefüllt. Und er hat Teile von meinem Storyboard, das ich damals hatte, das was auch noch auf kariertem Papier war, aus der Schulzeit noch, war das vorhanden. Und Erik hat die Teile, die Puzzleteile zusammengefügt, natürlich alles fertig gemacht und dann eigentlich das Storyboard relativ zügig innerhalb von, ich glaube, 2 Monaten.
Oder ja, es waren 3 Monate. Wir hatten Mitte Januar das Drehbuch schon fertig. Also wirklich das Telefonat, 30. Dezember 2020. Ich glaube, am 14. Januar hatten wir den First Draft, weil es einfach, ja, es ging halt einfach irgendwie manchmal, wenn der Funke da ist.
Ja.
Und dann wurde im Prinzip schon ziemlich schnell losgezeichnet. Auch wenn dieses Storyboard, ne, das ist, es war nie final, sondern wir haben das immer angepasst. Immer wenn wir eine Location gefunden haben, die noch cooler war oder irgendwas, was eben aus unserer Heimatstadt kommt, wie zum Beispiel diese Tunnel, ja, und dieser Brunnenschacht, den haben wir erst beim Scouting gefunden, haben wir dann integriert und die Storyboards dann dementsprechend angepasst, dementsprechend das Drehbuch nochmal angepasst. Das heißt, es hat sich alles gegenseitig befruchtet und war ein sehr, sehr dynamischer Prozess, wo eben Johannes, Adrian und ich und mein Bruder jeweils immer nochmal einen draufgesetzt haben. Es war eigentlich immer der große Spaß, dass wir immer gesehen haben, oh, das wird es noch besser machen. Egal, ob jetzt nochmal was gebaut werden muss an Requisiten, egal, ob nochmal überlegt werden muss, ja, wie lösen wir das? Egal, ob es nochmal bedeutet, wieder 20 Panels zu zeichnen. Am Ende haben wir gedacht, okay, wenn wir eins haben, dann ja Zeit. Lass es uns so cool machen wie möglich.
Ja, und deswegen ist halt auch, der Dreh hat 2,5 Jahre gebraucht. Also mit mehreren Drehblöcken, natürlich immer Pause dazwischen, damit wir uns finanziell wiederholen konnten, neue Energie schöpfen konnten und so weiter. Und dann eigentlich über ein Jahr jetzt die Nachbearbeitung. Also
habt ihr auch ordentlich Durchhaltevermögen haben müssen.
Ja, aber das war auch tatsächlich gar nicht schwer, weil wirklich nach jedem Drehblock kam wieder so ganz starke Bilder und so und Szenen hinzu und dann kam wieder Feedback von Leuten, die halt irgendwie dabei waren und das auch einfach diesen Drehblock irgendwie stark fanden. Und dann wurde es irgendwie von jedem Drehblock zu jedem Drehblock sind wir auch irgendwie ein größeres Team geworden. Und irgendwie dieser Funke hat sich dann auch halt auf eine größere Anzahl an Teammitgliedern irgendwie nochmal weiter irgendwie erweitert. Und deshalb war das für uns zumindest innerhalb der ganzen Drehzeit echt nicht schwer, das irgendwie weiter durchzuhalten, weil es halt immer hieß, okay, wir machen jetzt den nächsten Drehblock, aber da wird wieder richtig nice Sache.
Es sind auch immer mehr Leute hinzugekommen, die auch übelst motiviert waren, das muss man auch einfach sagen, weil das kann man auch so sagen, dass bei dem Projekt wurde niemand bezahlt. Alle haben es irgendwie umsonst gemacht, aber alle wollten dabei sein. Und da hat der eine Technikmensch hat beim nächsten Drehblock nochmal einen mitgebracht, der irgendwie Bock gekriegt hat, da mitzumachen. Und somit cool, ist das Team immer größer geworden und natürlich auch konnten wir aufwendigere Sachen machen.
Ja. Und nachdem wir halt gezeigt haben, was wir halt getan haben, wurde plötzlich so das Vertrauen beziehungsweise auch die Hoffnung in uns gesetzt. Und plötzlich so, hey, pass auf, ich habe eine Alexa Mini zu Hause, ich würde die euch mal ausleihen für den nächsten Drehblock. Und da hat Johannes natürlich gejauchzt.
Das glaube ich.
Ja, also wir hatten 6 Drehblöcke insgesamt und davon konnten wir tatsächlich 4 mit der Alexa drehen.
Ah, nice.
Und das ist sehr geil. Deshalb, da bin ich auch sehr, sehr happy.
krass. Also, wo wir gerade über Kamera reden und ich, ganz, ganz großes Kompliment an dich, denn die weiß ich nicht, das Konzept, das Fury Road hatte, ich gehe einfach mal davon aus, zumindest war es meine Wahrnehmung, berichtige mich bitte, wenn ich jetzt ganz böse falsch liege, aber das, was ich gerade eben gesehen habe, war wirklich von der Kamera her sehr nah dran, was Mad Max Fury Road gemacht hat. Du hast dich, also gucke ich blöd, oder hast du auch das Center Framing halt so durchgezogen?
Wie ja, das haben wir tatsächlich auch durchgezogen. haben aber also nicht immer, aber doch sehr viel in den Actionsequenzen. Genau. Wir haben sehr viel darauf geschaut, dass die Actionsequenzen so aufgelöst sind, dass im Prinzip jede Bewegung eine eigene Kameraperspektive kriegt. Und diese Schnitte eben auch so funktionieren, dass halt wirklich in dem Center Frame halt der Blickpunkt nicht so hin und her springt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb diese ganzen Actionsequenzen so flüssig werden, weil halt einmal das Center Frame, aber halt auch so viele spannende Kamerawinkel, die ja ganz gut ineinander übergehen.
Ja, das Wort flüssig beschreibt es ganz gut, denn ich war halt wirklich so drin, dass es mir jetzt schwer fällt. Ich habe halt nicht analysiert währenddessen so, aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass es, wie du gesagt hast, flüssig ist. Es hat geflowt und vor allen Dingen, weiß ich nicht, ist jetzt halt gerade Erinnerung, ne? Aber es war nicht inflationär, wenn da so was Spezielles war. Ich weiß noch in der einen Perspektive, wo es dann auch dramatischer wurde, wo auch quasi mehr Emotionen kamen, dieser geile Push-In. Dieser Push-In, der dann auch, ich kann das gar nicht erklären, aber die nächste Einstellung dann auf seine Augen und die dann der Motor-Rev und halt das, was man halt aus Mad Max Fury Road da kannte, und das hat einfach so gut funktioniert, dass
ja, ich muss auch auf einmal lobende Worte auf für Kamera, und ich denke mal auch durch Storyboard natürlich beeinflusst und auch in gewisser Weise vorgegeben. Das ist ja dann quasi, ich habe ja ein bisschen durchgeblättert durch euer Storyboard, sehr schön gezeichnet, das könnte echt ein Graphic Novel sein. Und da ist ja auch schon wahrscheinlich auch im großen Maße der Schnitt auch mit bedacht, denke ich mal. Aber bei den Action-Szenen, ich fand es auch sehr, sehr bemerkenswert, weil Action ist immer das Schwierigste, so wirklich gute Action zu machen, und ich fand die halt auch sehr, 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 sehr gut einfach. Das war, wie du sagst, das war einfach sehr flüssig. Es war nie so, dass man das Gefühl hat, irgendwie jetzt ist ein Move zu langsam oder es ist irgendwie ein Schnitt zu falsch gesetzt, und es war sehr übersichtlich und es hatte sehr, sehr sehr, sehr satisfyingly, also gute Kills. Die Kills waren sehr kreativ, aber auch sehr, also sie hatten Impact, die haben Spaß gemacht einfach.
Ja, und da waren wir eben auch immer wieder am Weiterentwickeln, und dann waren Adi und Erik irgendwie zusammen in Adis Werkstatt, und dann meinten sie irgendwie, lass uns noch mal einen Feuerstunt irgendwie machen, weil halt irgendwie Adi halt aus Spaß irgendwie seinen Handschuh angezündet hat. Erzähl mal die Story, wie war das? Mit dem Feuerstand?
Nee, eigentlich war schon klar, dass wir den einen Buzzard halt in die Kettensäge fliegen lassen. Und ich halt mit dir mal telefoniert habe und so gesagt habe, hey, eigentlich, weißt du, was total fehlt? Feuer. Irgendwann müssen wir noch anzünden. Und irgendwie haben wir dann gesagt, ja komm, lass den Typen nicht nur in die Kettensäge fallen, sondern auch noch vorher abgefackelt werden. Und dann, ja, du pass auf, ich bin morgen in der Werkstatt, komm halt vorbei, dann testen wir das mal. Geil. Und haben dann Nachmittag verbracht, ja. Also mein Bruder und ich kommen immer auf so verrückte Sachen. Wir sind auch sehr horroraffin. Cool. Und Johannes und Adrian lassen sich dann auch begeistern, wenn man es entsprechend verpackt.
Ja, das glaube ich. Davon würde ich mich auch begeistern lassen. Also
für mich ist halt, sobald Erik kam, hat gesagt, hier muss es irgendwie richtig krass werden oder hier brauchen wir coole Action, dann hat er mich eh gleich. Und ich habe ja auch damals gesagt, wo ich den Film angefangen habe, habe ich gesagt, gleich in den ersten Minuten muss es einen fetten Crash geben, um das Publikum einfach zu catchen damit. Und deswegen habe ich gesagt, ich schreck vor nichts zurück, wir müssen alles machen. Tatsächlich, der Typ, der angezündet wird, bin auch ich im Film. Ja, krass. Ich tausche dann aber tatsächlich mit einem von unseren Darstellern. Also erst bin ich's und dann nach, der in die Kettensäge fällt, ist dann mein Kumpel.
Ah, anzünden geht, aber Kettensäge, das war ja zu hart, ne?
Nee, das hatte irgendwie produktionstechnische Gründe, dass wir dann kurz die Kostüme gewechselt haben.
Ja. Kurze Frage, also, seid ihr alle irgendwo im Film vertreten? Als Cameo.
Johannes, bist du im Film
vertreten? Ich bin nicht vertreten, ne? Kein einziges Mal. Aber,
die Kamera hast du nicht abgegeben.
Erik ist, ne? Nee.
Was warst du, Erik?
Ich bin auf der Audio-Ebene immer mal wieder
zu hören. Nein, du bist im Intro, bist du.
Und tatsächlich im Intro bin ich so ein Typ, der so eine Sanddüne runterrollt. Eigentlich stürze ich auch noch, aber das ist rausgeschnitten.
Ja, das stimmt nicht, wo du gerade das Intro erwähnt. Also bei der Action muss ich auch gerade dran denken, was ich sehr beeindruckend wieder fand, war, das war so vielseitig. Also wirklich, da ist alles drin. Also nicht nur Schießereien und Hand und Messer und direkter Impact, Kontakt, sondern auch noch die Kettensäge, Feuer, Explosion und Crashes. Also das ist echt eine krasse Bandbreite, was ihr da abgefeuert habt. Also wirklich beeindruckend, und ich kann richtig gut verstehen, deren Gedanken so von wegen, am Anfang muss ein Crash sein, weil der Crash, ich habe ihn jetzt schon im Trailer gesehen, du jetzt natürlich vorher nicht. Ich finde, das ist aber auch so eine Ansage an den Zuschauer, so von wegen, hier gibt es nicht nur das, was ihr sonst so aus Fanfilm kennt, sondern das ist ein Level mehr oder mindestens ein Level mehr. Aber sonst, klar, eine Wüste, das hat man öfter mal in Fanfilmen, gerade bei Star Wars-Fanfilmen. Und ein paar Leute, die coole Kostüme haben, vielleicht sogar geil fighten, vielleicht auch cool reden, auch das ist, kann auch ein bisschen surprising sein, positiv, aber das ist auch noch nicht ganz so ungewöhnlich. Aber so ein, wirklich so ein Autostunt-Crash, ja, damit sagst du, okay, hier erwartet mich was.
Und vor allen Dingen, ohne Mist, da hat er mich schon mitgekriegt, denn da war ich schon so drin, dass ich gedacht habe, oh nein, die schöne Karre. Man hat halt gemerkt, das ist hier kein CG, der Typ ist halt einfach, also, oder berichtigt mich wieder, aber der ist mit der Karre halt da reingeknallt, oder?
Ah.
Du warst das auch.
Ja, tatsächlich, also wo wir beim Thema sind, ob wir zu sehen sind. Ich bin theoretisch öfters zu sehen, ich bin öfters mal einer von den Buzzards.
Ah ja.
Wie gesagt, der angezündet wird oder einfach einer, der hinterher rennt. Bin ich sonst noch irgendjemand?
Grundsätzlich ist er eigentlich in jedem Shot, wo auch der Interceptor zu sehen ist, weil er der Steuermann ist.
Also es ist ein tatsächlich...
Also hast du Doubles auch den Max?
Ich bin manchmal, sag ich mal, Stunt-Double für Max gewesen. Also bei dem Crash, den fahre ich.
Mhm.
Und später ist es so, wir hatten nämlich zwei Interceptor.
Ja.
Und ein Interceptor war ein Rechtslenker und der andere nicht. Und da ist es so, dass Max rechts neben mir hockt und ich bin links und habe einfach eine schwarze Decke über mir drüber. Also, aber wenn man genau aufpasst, manchmal sieht man mich. Ja, also, aber eher schwierig.
Ja, da muss man schon sehr, sehr, sehr suchen und mhm. Frame für Frame mal gucken. Aber ja.
Für die YouTube-Zuschauer dann.
Genau. Wie, wir dürfen ihn nicht nochmal sehen gleich? Was wie?
Was, weil wir vorhin über Storyboard und über die Action geredet haben, das Storyboard hat uns natürlich auch wahnsinnig geholfen, diese Action vorher halt bildlich so, so festzuhalten, dass alle auch irgendwie eine gleiche Vision hatten und
ja.
Dass es wirklich wir uns irgendwie vorher vorstellen konnten, wie flüssig das nachher werden könnte. Und das war auf jeden Fall halt auch so eine große gute Grundlage ja, dafür.
Ich kann mich aber daran erinnern, dass es tatsächlich so 2-3 Shots gab, die uns dann so bei der Action aber so ein bisschen von der Choreo ein bisschen eingeschränkt haben, wo wir dann einfach ignorieren mussten. Weil es einfach nicht gepasst hat. Also im Storyboard hat es funktioniert, im Comic oder halt als Bilder, aber halt so von den Positionen her hat es dann nachher nicht hundertprozentig hingehauen und da mussten wir, glaube ich, ein paar Sachen tauschen, aber grundsätzlich auf jeden Fall, ja.
Also genau, also es war immer sozusagen eine Grundlage, auf der wir gearbeitet haben, aber wenn es nicht funktioniert hat, haben wir es natürlich auch geändert.
Cool, wie habt ihr das vorbereitet? Also gerade die Action-Szenen, gerade so im mittleren Höhepunkt des Films gab es sehr viel Action und sehr viel Kämpfe. Wie seid ihr reingegangen? Habt ihr da irgendwie Stunt-Koordinator gehabt? Habt ihr das selbst entwickelt? Habt ihr Previews vorher gemacht? Habt ihr das lange geprobt? Weil es fühlte sich sehr gut durchdacht und sehr exakt an. So.
Ja, angefangen hat es halt mit meinem Bruder, wo ich mich halt mit ihm zusammengesetzt habe und wir gesagt haben, okay, auf welche Art können wir Max hier richtig durch den Fleischwolf quälen, weil wir wollten, dass unser Held blutet. Also deswegen sind wir auch so große Indiana-Jones-Fans, weil das auch ein Held ist, der einfach richtig abkriegt und weitermacht und so. Wir wollten nicht, dass der einfach ungeschoren davonkommt und zum Schluss einmal irgendwie seinen Mantel ausschüttelt und es passt. Sondern nee, der muss am Ende, der kann sich fast nicht mehr bewegen. Und ein Wunder eigentlich, dass er es irgendwie rausschafft. Wir haben dann überlegt, okay, wie fangen wir da am besten an? Und haben tatsächlich auch so ein bisschen rückwärts gedacht, damit er sich noch bewegen kann, wo können wir ihn erstmal nicht verletzen, wie, wo, was und so. Und haben dann klein angefangen, haben das alles erstmal schriftlich zu einem Text verarbeitet, wo wir gesagt haben, okay, das liest sich gut. Jetzt gucken wir mal, dass wir das in Bilder übersetzen. Und als es die Bilder dann gab, ne, das ist ja schon so viel im Voraus auch passiert, wussten wir noch nicht, an welcher Location wir das drehen. Das heißt, die Location war auch immer, weil wir dann alle so happy waren damit, mit diesem ganzen Ablauf und so. Und dann hatte noch Adi eine Idee, guck mal, da können wir noch dies machen und lass doch das noch machen. Guck mal, wir haben die Requisite und den Helm und XY und Z. Und Johannes wollte noch den Shot unbedingt unterbringen. Dass wir am Ende so ein Paket hatten, wo wir gesagt haben, lasst uns eine Location finden, die diese Sachen jetzt erfüllt, weil es einfach so schön sich im Storyboard anguckt. Sodass wir uns das natürlich sehr, sehr schwer gemacht haben. Und das empfehlen wir auch niemandem, Locations danach zu finden, wo man wo man das dann sozusagen so hinbiegt. Weil es schnell sein kann, dass man einen Kreis in ein Quadrat quetscht.
Beispielsweise, wenn die Tür falsch rum aufgeht in dem Raum,
dann
Erik irgendwie eine Krise kriegt, aber deswegen haben wir die einfach aus der Angel gehoben und umgesetzt. Was ich damit sagen will, ist tatsächlich, kam Erik auf mich zu und hat gesagt, hey, wir brauchen eine Halle, die so aussieht. Und ich so, hä, das funktioniert nicht. Und dann, ja, da müssen hier Kisten hinstellen und dort und dort. Und tatsächlich ist es doch relativ so geworden wie im Storyboard. Beispielsweise auch diese Werkzeugkiste, die du drin gezeichnet hattest, die wurde dann halt zu irgendeinem komischen Wagen, den man aber schieben konnte. Und den hatten wir dann natürlich auch organisiert und geholt und auf Hochdruck noch zum Set gebracht.
Also hattet ihr auch viel Setbau, Requisitenbau für die Sets und sowas?
Also vor allem in dem Drehblock, wo wir diese Szene gedreht haben, da haben wir extrem viel umbauen müssen in dieser Halle. Beispielsweise konnten wir ein Auto, was da drin stand, auch nicht verschieben, weil das zerlegt war und einfach da stand. Und es war auch echt blöd. Und dann hat mein Bruder und Eriks Bruder dann halt Pappe drumherum gebaut und die Stacheln rangebaut und haben die daraus halt einfach ein Setpiece gemacht.
Ja, geil.
Das passt ja ins Mad Max-Universum perfekt rein, dass da an irgendeiner Karre rumgeschraubt wird, ne? Aber wo wir jetzt schon bei Locations sind, ich bin super neugierig, denn das hat mich fast schon rausgebracht, weil es so gut war. Ich habe nämlich überlegt, sag mal, wo sind diese Aufnahmen entstanden? Klar, wir haben viel Halle gesehen und so weiter. Und ich gehe mal davon aus, dass der Hangar, wo die Gruppe drin war, habt ihr selbst gebaut? Oder war das auch eine...
wir haben tatsächlich einen Hangar gesucht auch. Okay. Und haben auch einen gefunden. In Sachsen-Anhalt war das. Das war einer der zwei Drehblöcke, die nicht in Süddeutschland stattgefunden haben. Und der stand aber mitten im Wald tatsächlich. Also außenrum sieht man im Film komplett Wüste. Das haben wir alles ersetzt. Und das Interior ist halt natürlich halt auch von dort vor on location. Aber das Einzige, was vor dem Hangar existiert, ist der Boden, der Interceptor und das Tor. Selbst dieser Felsen außenrum, der ist 3D. Genau.
Ich habe es mir gedacht, weil ich mir dachte, wie will man mit einem Fanfilm-Budget sowas drehen, wo das dann da ist, aber ich habe es halt nicht erkannt. Ich habe es nicht gesehen. Sehr gut. Es war wirklich es muss so sein, ich habe das jetzt Sherlock Holmes-mäßig deduced, aber ich sehe es nicht. Und wo sind diese Autoaufnahmen, wo er halt fährt, die Overhead-Shots, wo ist das entstanden?
Ja, das war tatsächlich so, dass wir halt eben diese 5 Drehblöcke irgendwie zusammen, also die hatten wir schon, haben die auch geschnitten. Das war alles in sich eine super flüssige Sache. Aber es haben halt diese Verbindungen zwischen diesen Drehblöcken dann noch gefehlt. Diese Fahraufnahmen tatsächlich in der Wüste. Und wir hatten mal ursprünglich überlegt, das wirklich in Full CGI zu machen. Aber Tagszenen in Full CGI, das ist echt wahnsinnig schwer. Und dann haben wir gesagt, okay, uns bleibt eigentlich nichts anderes übrig. Wir müssen in die Wüste fahren. Also wir müssen wirklich halt on location drehen. Mhm. Und haben uns dann auf die Suche gemacht und Dänemark war irgendwie nichts und dann irgendwie ein braunkohle Tagebau war irgendwie auch nicht so richtig was. Ja, und dann sind wir bei Spanien hängen geblieben und haben dann wirklich für den 6. und letzten Drehblock den Interceptor 2 Tonnen schwer mit einem riesigen Gespann und dem ganzen Kameraequipment dann runter nach Spanien gefahren, die 2.500 Kilometer.
Krass.
Und dann auch mit einer riesigen Drohne dann noch gedreht, wo wir auch die Alexa unten rangehangen haben. Also es war ein wirklich Monsterteil, das da durch die Luft geflogen ist und ein Monstergefährt, das da durch die Wüste gefahren ist. Und ich finde, dass man das schon spürt, also dass es halt einfach auch eine gute Drohnenkameraqualität ist, aber auch, dass es halt eine On-Location-Geschichte war.
Ich will gar nicht wissen, was das gekostet hat, aber ich kann euch sagen, es hat sich gelohnt. Also mehrfach gelohnt. Denn das sind genau diese Sachen. So gut viele andere Fanfilme sind, aber genau wie, ich weiß gar nicht, wer es gerade gesagt hat, aber diese Sachen zu verbinden, das ist das, was es dann so richtig erst nach Hause bringt. Und all das, was man vorher gesehen hat, wird auf einmal noch viel mehr wert, wenn man auf einmal diese hochqualitativen Verbindungen hat, wo man spürt, darum habe ich gerade mal gefragt, ich dachte, ist CGI so gut geworden, dass es jetzt, nee, aber man spürt, dass es on location ist, ja, und dass es eine echte Wüste ist.
Ja, und da sind wir auch, also uns hat es auch immer motiviert, diese ganzen Leute, die dazugekommen sind und alle so viel Energie und Motivation und Arbeit da reingesteckt haben in unser Projekt, dass wir auch selber einfach keine Kompromisse eingehen wollten und dass wir auch nicht sagen konnten, okay, wir drehen es jetzt halt in Dänemark, weil das ist jetzt leichter, sondern nee, für uns war klar, wir wollen dieses Ding, wir wollen da keine Kompromisse eingehen, wir wollen das wirklich so perfekt machen, dass es halt, ja.
Das war auch die längste Zeitspanne zwischen Drehblöcken, nämlich 6 Monate, wo wir gedacht haben, all die ganze Arbeit, die vorher reingesteckt wurde, all diese Stunden, all diese Leute, wir würden auch die irgendwie ein bisschen betrügen. Wir würden auch uns betrügen, wir würden aber auch vor allem den Film betrügen. Und bei uns war immer an oberster Stelle, waren immer zwei Dinge gestanden. Einmal, warum es gut machen, wenn man es geil machen kann, und so, wenn schon, denn schon. Wir sind immer so weit gekommen, jetzt können wir auch noch das machen.
Ja.
Und das hat dann tatsächlich dann nochmal so ein extra Energieventil geöffnet, wo wir dann doch noch einen Co-Produzenten gefunden haben, der gesagt hat, hey, was ihr da macht, ist vollkommen hirnrissig, vollkommen verrückt. Ich bin dabei. Hier Shoutout an Daniel Köhler von Büro Dada, der das gesehen hat, für verrückt erklärt hat und gesagt hat, hey Leute, was machen wir da, was braucht ihr? Und uns im Prinzip das ermöglicht hat, weil wir kamen so und so weit finanziell aus eigener Kraft, haben aber gesagt, das und das fehlt. Und das war dann bei ihm plötzlich möglich und hat gesagt, lass uns das tun. Und unter der Bedingung, dass wir dort noch ein Musikvideo für ihn drehen.
Ach, geil.
Und er da halt eine gute Zeit hat und dieses Musikvideo auch bei der Premiere dann nach dem Abspann, nach den Dankesreden tatsächlich ein richtig schöner Übergang war zur Aftershow-Party.
Ah, nice.
War auch richtig ein richtig schöner Abschluss. Also vielen Dank nochmal an der Stelle an Daniel Köhler.
Aber ich habe nicht ganz verstanden. Wie habt ihr den aufgegriffen, weil du gerade gesagt hast, das, was er gesehen hat, und dann hat er gesagt, boah, nee, da bin ich bei. Das heißt, ihr seid vorab mit Versionen schon zu Leuten gegangen, oder wie habt ihr den gefunden?
Beziehungsweise, wie hat er euch gefunden?
Also wir haben nach einem Co-Produzenten gesucht, der da verrückt genug dafür wäre, und sind dann irgendwie auf ihn gestoßen und haben ihm dann natürlich die Version gezeigt, die wir bis dahin hatten. Und das hat ihn überzeugt. Aber wir sind jetzt nicht rausgegangen und haben allen möglichen Leuten diesen Film gezeigt.
Haben wir tatsächlich nicht. Soweit ich mich erinnere, haben wir ihm nur Bilder gezeigt.
Ja, sicher?
Ja, weil er so... Ja, also, es ist nämlich jemand, der mit dem Hauptdarsteller irgendwie mal was zu tun hatte. Mit dem Daniel Grave, unserem Max. Und da war schon irgendwie so ein Grundvertrauen da, weil er da so drin ist. Er hat da schon viel über die Jahre, weil die auch hier Daniel Grave so lange bei uns schon im Boot war, mitbekommen, dass das irgendwie cool läuft und auch ihn überrascht hat, weil er als Schauspieler natürlich so denkt, okay, Leute machen Mad Max-Filme, das musst du ja erzählen, wie du ihn kennengelernt hast. aber müssten wir ihn selbst fragen.
Also, ja, ich meine, wenn wir jetzt hier, wir haben ja eben ganz kurz das Storyboard durchgeblättert, wir wollten es ja vorher nicht spoilern lassen, ich bin super neugierig, da gleich mal ein bisschen genauer reinzugehen, aber wie du schon eben gesagt hast, Sean, die Qualität hier ist hoch genug, dass dass die Bilder allein schon überzeugen könnten. Also.
Ja, bei dem beim Star Wars-Film damals, bei Darth Maul Apprentice, hatte ich ähnlich angefangen. Ich hatte halt erst ein Skript geschrieben und das ganze Ding war ja als freie Semesterarbeit einfach nur geplant. Gar nicht als Abschlussfilm oder gar nicht als so großes Ding. Und einfach mal, hey, lass mal einen coolen Star Wars-Film drehen in den paar Monaten, die wir jetzt hier haben. Und da habe ich halt angefangen zu schreiben und hatte, als ich das Skript dann fertig hatte, das war auch ein recht kurzes Skript eigentlich wie so ein 8-9-Minuten-Film ausgelegt. Und dann habe ich ein paar Kollegen gefragt aus dem Studium teilweise, aber auch so außerhalb des Studiums, die ich kennengelernt habe, die einfach sehr, sehr geil zeichnen konnten, sehr geile Concept-Artists waren unter anderem. Und dann habe ich verschiedenen Leuten verschiedene kurze Szenen einfach als Drehbuch geschickt, ein bisschen Briefing gegeben, und dann haben die richtig tolle so Production-Paintings gemacht. Also die Storyboards, die wir jetzt hier sehen, wie sie auch normalerweise sind, jetzt schwarz-weiß, wie so ein Graphic Novel, aber diese Bilder waren dafür gedacht, nicht genau zu zeigen, wie jetzt dieser eine Shot genau aussieht, sondern eher wie das Feeling der Szene ist.
Also als Moodboard.
Genau, wie so ein Moodboard, aber durch eine Zeichnung, wie ein Konzept. So ein bisschen wie das damals Ralph McQuarrie für George Lucas gemacht hat, basierend auf dem Drehbuch einfach gigantische Bilder zu zeichnen, einfach zu gucken, was könnte es sein. Und diese Bilder haben viele Leute dann damals überzeugt mitzumachen auch. Weil ich habe sehr oft damals, ich glaube, damals war es noch schwieriger, weil da noch einfach sowas wie Fanfilme, glaube ich, nicht so, so angesehen waren. Vor allem nicht in Deutschland. Und generell Genrefilme wie Sci-Fi und Action und sowas in Deutschland einen schweren Stand hatten. Da war das halt oft so, dass ich gehört habe von Kommilitonen oder anderen Leuten, warum machst du denn einen Star-Wars-Film? Das Star Wars ist doch schon voll alt, mach doch was Eigenes.
Ja.
Und sobald man dann, aber ich diese Dinger hingelegt habe, war es dann so, ach so, wenn das am Ende so aussieht, okay, dann wird das geil. Und damit konnte man Leute dann begeistern. Also das ist ein sehr, sehr guter Weg, um erstmal, gerade wenn man ganz am Anfang steht, noch gar nichts hat, weil sobald, das war bei euch ja sicherlich auch so, habt ihr auch quasi erzählt, sobald man dann anfängt zu drehen, und wir hatten auch verschiedene Blöcke mit verschiedenen langen Abständen dazwischen, bei uns waren es, glaube ich, 18 Monate der Zeitraum, wo wir gedreht haben, sobald man dann Footage hat und es schneidet und da schon Effekte macht und Sound und so ein bisschen rumspielt damit, dann Dann hat man auch noch mehr, um Leute zu beeindrucken. Dann trifft man mal VFX-Artist unterwegs und dann, hier, guck mal, ich mach gerade da, oh, was, das sieht da mega krass aus, brauche ich noch Hilfe? Ja, klar, und so.
Ja, und das ist spannend, was du sagst, dass Leute herkommen und sagen, warum machst du einen Fanfilm? Und weil diesen Satz haben wir, glaube ich, auch schon sehr, sehr oft von sehr vielen Leuten. Ja, haben wir von sehr vielen Leuten gehört. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen, die mir dann wirklich geraten haben, so, hey, ihr habt da zwar schon so viel Geld reingebuttert, aber stampft es ein und macht irgendwas, womit ihr wirklich Geld verdienen könnt. Und jetzt haben wir diesen Film fertig gemacht und das öffentliche Interesse an diesem Film ist so viel höher und es war ja bei dir genauso schon, dass auf einmal wahnsinnig viele Leute weltweit halt auf dich aufmerksam wurden und das wäre nicht passiert mit irgendeinem Film.
Richtig, weil auch gerade da mach irgendeinen eigenständigen, neu gedachten, originellen Film, also Kurzfilm, wer sieht den am Ende? Klar, du hast ein paar Festivals, die du abgreifen kannst, im besten Fall vielleicht sogar viele. Auch da kann man natürlich irgendwie entdeckt werden, aber bei einem Fanfilm ist halt der Vorteil, du hast eine Zuschauerschaft. Also bei Star Wars ist sie natürlich auch am größten gewesen, wahrscheinlich nur gematcht von Harry Potter vielleicht noch, weiß ich nicht. Aber automatisch war bei Star Wars klar, viele, viele Star Wars-Fans werden das gerne sehen wollen. Und die muss man nicht erst überzeugen, so einen Film zu sehen. Bei Mad Max denke ich ähnlich, dass sehr viele schon. Die Fanbase ist wahrscheinlich nicht so groß wie Star Wars.
Ich meine, du hast da schon die Messlatte natürlich auch hochgelegt für einen Fanfilm, aber hättest du das nicht gemacht, es gibt halt viele Star Wars-Fanfilme, die halt einfach nur ein Fanfilm sind. Und die Zuschauer, vor allem bei Star Wars, haben, denke ich mal, auch hohe Erwartungen, dass es halt auch diesen Look von Star Wars hat. Oder, keine Ahnung, ich habe den Fanfilm von dir, das wirklich, ich habe ihn damals 2-3 Mal gesehen, ist aber halt jetzt auch dementsprechend ein paar Jahre her, muss ich ehrlich zugestehen, ich habe es nicht nochmal angeschaut seither, aber ich habe immer noch in Erinnerung, dass die Kampfszenen einfach der absolute Wahnsinn waren, wo ich mir dachte so, hä, ist das jetzt, wo ist das gedreht, was sind das überhaupt für Leute, die sowas können und was ist das für eine Action, also wer macht das, das ist wirklich richtig krass, ja, und da denke ich mir halt, damit hast du halt die Messlatte hochgesetzt, sonst hätte es aber nicht funktioniert. Wenn das so ein bisschen mehr amateurhafter geworden wäre, dann hätten die Leute das wahrscheinlich mehr gehatet und du hättest auch nicht diesen Erfolg gehabt, den du gehabt hast.
Ja, also auf jeden Fall, genau, also dass es so professionell war, das war auch mein Anspruch, also zu sagen, wenn wir das machen, das muss so sein, wie es noch nie gegeben hat in einem Star Wars Fanfilm Universum oder in der Fanfilm-Szene. Das muss so echt aussehen, dass man denkt, das ist echt. Nur dann machen wir was so einzigartig und besonders ist, dass es wirklich heraussticht, noch über die normalen Zuschauer hinweg. Die Basis natürlich da mit den Fans und dann kommt das, weil mit diesem Punkt wurde es viral, weil dann hat dieser Gedanke, den du eben auch ausgesprochen hast, dieses, hä, wer hat das gemacht, wo kommt das her, wie geht das? Der hat, glaube ich, bei vielen Leuten dazu geführt, den Star Wars nochmals auch einfach zu zeigen. Den Freunden, der Familie, wem auch immer. Hier, guck mal. Und dann ging das nach oben.
Wir haben ja in der Vorbereitung für die Marketingkampagne haben wir auch irgendwie nach vergleichbaren Projekten gesucht und uns ist tatsächlich nur dein Film eingefallen bei der ganzen Geschichte. Also wir haben uns da wirklich, deshalb freuen wir uns auch so wahnsinnig, jetzt halt hier irgendwie euch den gezeigt zu haben und hier im Podcast zu sein.
Cool.
Ja, weil das sozusagen ja schon das einzige vergleichbare Projekt da draußen ist.
Ja, vor allem, weil es auch aus Deutschland ist und das ist ja nochmal seltener. Ne? Also Vidan hatte jetzt noch mit Cyberpunk auch noch einen großen Fanfilm gemacht, auf der Cyberpunk-Marke oder dem Game basierend, aber sonst ist es recht, recht wenig. Und ich fand es auch interessant eben, als ihr gesagt hattet, die lange Zeit, die ihr hattet, konntet ihr in die Qualität stecken, weil das ist auch so eine Sache, die man dann so merkt, wenn man an so einem Herzensprojekt arbeitet über so einen langen Zeitraum. Das, was man in Geld nicht hat, das macht man mit der Zeitwett, die man reinstecken kann, weil wenn man an richtigen kommerziellen Projekten arbeitet, dann hast du dann immer einen echt ganz bösen Timer, einen ganz bösen Zeitdruck und dann ist es ganz oft das Ding, boah, wir könnten das noch geiler machen, die Zeit ist nicht da oder auch das Budget ist nicht da und dann kann man es nicht aufwiegen gegeneinander.
Gut, wir hatten natürlich auch sämtliche zeitliche Aspekte, beispielsweise unsere Kinderdarstellerin, die halt auch älter geworden ist.
Ah, ja.
Wir haben halt mit ihr gedreht, als sie 11 war, jetzt ist sie 14. Und dementsprechend wächst so eine Person auch ran. Also es ist dann schwierig auch. Und da hatten wir auch wirklich tatsächlich manche Drehblöcke, wo wir so, wir müssen das jetzt machen. Und da führt kein Weg dran vorbei.
Ja.
Ja, also das war schon schwierig.
Aber da passiert ja häufig dieses Limitation breeds Creativity. Also wenn du mit dem Rücken an der Wand stehst, dann kommen ja häufig dann auch die Sachen raus, auf die wärst du einfach sonst nicht gekommen. Klar, es ist da zum Haare raufen, der Puls ist viel zu lange, viel zu hoch, der Magen spielt verrückt, die Freunde sind sauer, weil man keine Zeit mehr hat und keinen Kopf für was anderes mehr. Aber wenn man sich dann sowas wie das jetzt am Ende nachguckt, würde ich dann zustimmen, ist war es wert?
Auf jeden Fall.
Ja. Da grinsen sie alle, sehr schön.
Was ich da noch sagen will zu diesem Zeitfaktor, was auch immer natürlich eine kritische Sache war Technik auszuleihen und auch die Leute verfügbar zu haben. Mhm. Deswegen haben wir uns entschieden, ne, spielt ja in der Wüste und so und Hitze und alles und so, dass wir das Ganze im Winter umsetzen. Ah. Denn dann sind Aris verfügbar, denn dann sind Lichter verfügbar, dann können die Verleiher uns entgegenkommen, dann sind Schauspieler verfügbar, weil sie mal nicht drehen, dann sind die Leute mal zu Hause wegen irgendwelchen Feiertagen. Und so haben wir diesen Film komplett antizyklisch im Prinzip umgesetzt und sehr zum Leidwesen der Schauspieler, aber toll fürs Spiel und auch so für das ganze Feeling, glaube ich, konnten wir da halt wirklich die Elemente sprechen lassen. Es war zwar so das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erzählen wollten, aber trotzdem war es einfach nicht die Studioatmosphäre. Die haben sich nicht wohlgefühlt. Es war unangenehm.
Tatsächlich auch der Drehblock in Spanien, der ist auch im Winter gewesen. Es war 0 Grad draußen.
Wirklich?
Ja. Zum Glück. Alter. Es war sehr kalt.
Ja. Es war extrem kalt.
Richtig gefroren.
Krass.
Und auch, ich bin im Auto gefahren mit, ohne Witz, 4 Pullis, 3 Jacken, weil die Fenster ja alle offen sind.
Ja.
Ja, und dementsprechend. Was auch noch irgendwie...
Also ganz kurz mal an alle Zuhörer da draußen, wenn ihr auch den Film seht, also oder wenn ihr ihn nicht gesehen habt beim Hören, also der Film sieht unglaublich heiß aus. Also die Bilder sind, du hast das Gefühl, wenn du da raussteppst aus dem Auto, Schatten, dann verbrennst du. Es ist faszinierend, dass das alles bei 0 Grad gedreht wurde.
Ja, und das ist aber wirklich zum Glück der Fall, denn Spanier sind auch sehr kälteempfindlich, haben wir rausgefunden. Und deswegen hatten wir die Wüste für uns. Ansonsten, wir waren nämlich in auch so einem Touristengebiet, wo es so einige Fotomotive eigentlich gäbe. Aber außer einer Urlauberschaft sind wir da niemandem begegnet. Und so konnten wir da halt wirklich schalten und walten, wie wir wollten. Wir haben auch alles sauber zurückgelassen, keine Sorge, liebe Freunde da draußen. Aber wir hatten einfach diese Weite und mussten da nicht irgendwie noch zusätzlich Autos irgendwie rausretuschieren.
Aber guck mal, da ist ja genau das, ne? Der Rücken war an der Wand. Ihr sagt, ihr musstet diese Winterdrehs machen, damit Leihgabe und Menschen alles verfügbar waren. Und siehe da, das führt dann dazu, dass die Wüste auf einmal leer ist. Da.
Ja.
Das stimmt, und wir haben uns natürlich auch die beste Zeit ausgesucht, dass wir halt genau zwischen 2020 und 2023 gedreht haben, weil halt Winter noch voll in Corona reingefallen ist. Und ich meine, schwieriger hätte man es wahrscheinlich nicht machen können mit allen Auflagen. Und ich meine, ihr kennt die Zeit noch mit Masken und mit Hygienekonzept und so weiter. Und es war halt auch, hat es mir auch die Genehmigung manchmal auch echt schwierig gemacht, weil wir ja nur, das war echt eine blöde Zeit, aber selbst das haben wir irgendwie trotzdem durchgestanden und hat eigentlich echt funktioniert, also.
Apropos Set-Extensions, ganz am Anfang, so die ersten paar Bilder, gab es so einen längeren One-Take, wo man zum ersten Mal Max sieht, den ich sehr cool fand auch, den One-Take. Man nähert sich von draußen, ist nah bei ihm und dann geht man irgendwie wieder, dreht sich die Kamera immer auch aus der ganzen Umgebung und da habe ich mich erst gefragt, da hatte ich so diesen Eindruck, ist das irgendwie so eine Kiesgrube oder so ein Abbaugebiet? Und dann habe ich auch noch gefragt, aber dafür ist der Blick zu weit in diese Wüstenferne. Mhm. Habt ihr da Set Extension gemacht?
Ja, da wurde tatsächlich das ganze Bergpanorama komplett ersetzt. Das ist in einem Steinbruch bei Heidenheim, also in Süddeutschland, gedreht worden. Und der gesamte Hintergrund wurde ersetzt. Da kann man vielleicht auch noch dazu sagen, dass dann in der Post-Production dann ein VFX-Studio bei uns auch mit eingestiegen ist. Pickstone Images heißen die, auch als Co-Produzenten. Cool. Und das ist eine indische Firma, die dann im Prinzip uns geholfen hat, die letzten 25% ungefähr der über 100 VFX-Shots noch vollends fertigzustellen. Und das war zum Beispiel einer davon.
Ah, cool.
Also die haben uns geholfen, dass wirklich auch diese VFX-Arbeit dann am Ende fertigzustellen war, weil wir haben natürlich sehr, sehr viele Shots auch verteilt. Also diese Schiff-Shots hat eine Crew gemacht.
Die waren dann bei OTC.
Ja, genau.
Bei Yannick.
Outside the Club. Mhm. Genau. Ja.
Kumpel von mir, die machen auch gerade, wir arbeiten auch gerade mit denen zusammen.
Sehr cool. Ja, die sind, glaube ich, aus Bielefeld.
Nee, Wuppertal.
Wuppertal. Ah, ja, genau, hier aus der Ecke. Genau. Ja. Dann eine Crew hat dann diese Sunken City, diese Stadt bei Nacht animiert und so weiter. Und das waren alles sehr, sehr große Sachen. Aber am Ende sind auch viele so Retusche-Sachen übrig geblieben, so Seilretuschen und so weiter. Und das war dann möglich eben mit Pixar und die haben dann eben den Rest von uns übernommen.
Ach, cool.
Und ja, die haben auch sehr gute Arbeit geleistet.
Auf jeden Fall. Also gerade location-mäßig war alles echt Hammer. Ich fand es witzig, weil das ist natürlich das sehr kritische Auge oder sehr geschulte Auge vielleicht in dem Fall, dass ich dann auch direkt diesen Bergbau da gesehen habe. Weil ich habe selber sehr öfter mal in solchen Areas gedreht und der erste Eindruck, und das war am Anfang, wo ich auch meinte, da habe ich noch mehr als Filmemacher drauf geguckt, war halt so, natürlich würde man da shooten, wenn man in Deutschland versucht, eine Wüste zu erschaffen. Ne? Und aber auch gut, wahrscheinlich mit Z-Extension sehr geil, sehr sauber und sehr überzeugend gelöst. Und das Schöne war dann, kurz danach kamen dann die anderen Bilder aus Spanien wahrscheinlich und dann okay, nee, das ist eine große Welt. Das ist nicht nur der Steinbruch, wo man versucht, was zu machen. Also
wir haben gesagt immer, wenn wir im Steinbruch drehen, dann ist das wie so ein ausgetrocknetes Flussbett. Wir halt auch so von der Map halt so gesagt hätten, das wäre dort. Und halt die anderen Szenen sind dann halt irgendwie auf einer großen Landschaft oder in einem Gebirge. Wir haben ja auch extra geschaut, dass wir da, wo diese Säulen sind, diese Steinsäulen, das ist eine andere Landschaft wie jetzt nachher diese langen Weiten und so weiter. Also wir haben halt auch geschaut, oder Johannes kann man besser sagen, der war nämlich damals in Spanien schon per Google Maps auch sehr professionell unterwegs und wusste schon, egal wo was ist, als ob er schon dort gewesen wäre. Und hat uns dann gesagt, hier drehen wir das, hier könnten wir das drehen, den Shot könnten wir dort machen.
Ja, und um die Uhrzeit ist die Sonne so, aber da sind die Schatten dann zu lang, da müssen wir dann hier schon sein und so weiter und so fort. Dann hatten wir wirklich eine minutiös geplante Dispo, dank Johannes Vorarbeit. Er ist da wirklich überall lang geflogen, wusste, wo welcher Parkplatz ist. Und dann konnten wir da wirklich diese Zeit perfekt nutzen. Weil in Spanien auch natürlich, ne, es ist Winter, einerseits Vorteil, ist leer. Andererseits Nachteil, weil die Tage sehr kurz sind und der Interceptor immer wieder mühsam aufgeladen und wieder runtergefahren werden musste. Auch immer wieder ein bisschen Liebe und Hingabe gebraucht hat, weil natürlich der ganze Sand, der durch die ganzen Fahrszenen vorne rein ist, ins Getriebe auch nur Ärger gemacht hat.
Oh.
Aber, ne, wo ein Wille ist.
Nachteil, dass die Tage kurz waren, aber dadurch war auch die Sonne sehr tief, was natürlich auch dann auch wiederum die Bilder auch spannender und schöner gemacht hat.
Ja,
also,
das
hat halt so alles irgendwie seine Vor- und Nachteile, aber genau. Und da habe ich sie auch tatsächlich halt irgendwie als meine Aufgabe gesehen, immer zu schauen, wann können wir wo was drehen, dass wir halt nicht irgendwie die ganze Zeit nur Auflicht haben oder so. Das war sehr viel Arbeit. Ich habe sehr, sehr viele Stunden auf Google Maps verbracht und wirklich, ja.
Ja, das ist gut, aber sehr gute Arbeit und voll die wichtige Arbeit, damit es am Ende so gut
ist. Nur noch kleine Story, da fahren wir so und sagt er, hier vorne, hier ist eine Straße, hier rechts runter. Und ich so, woher zum Geier weißt du das? Also so mitten im Nirgendwo, aber tatsächlich einmal so vorgekommen, dass da einfach gar keine Straße mehr war. Oder irgendein Solarfeld oder irgendwas. Also.
Ja, dann stand auf einmal ein Solarfeld. Das war auf Google Maps nicht eingezeichnet.
Ja, waren die Bilder zu alt. Eine Sache, die mir auch noch sehr positiv aufgefallen ist, wir reden über Special Effects, über Set Extensions, über Locations. Mega geil. Aber was gerade, glaube ich, im Mad Max-Universum, vor allem jetzt, wo Fury Road so eingeschlagen ist und nicht so lange her ist, ich meine, das war 2015, glaube ich, ne?
Ja.
Sind die Kostüme. Also vor allem die Warboys sind mir sofort, und auch geil, dass das direkt am Anfang war, das hat sofort ähnlich wie der Crash gesagt, okay, das hier ist hier ernst, das hier ist ein sehr hohes Level und gerade die Warboys sind mir aufgefallen und vor allem, wie du eben auch gesagt hast, Erik, dieses Gefühl von Max soll kassieren bis zum geht nicht mehr und der soll danach am besten gar nicht mehr laufen können. Gerade die Szenen, die du wahrscheinlich damit angesprochen hast, das Detail, wie das Blut einfach nicht aufgehört hat, aus seinem Mund zu laufen, wie der von oben bis unten lediert aussah, das war so echt, also großes Kompliment an das Kostümdepartment. Also.
Und an die Maske natürlich auch.
Ja, genau, Maskenkostüm,
ja. Also wichtig war mir auch, das hatte ich ja zu Erik gesagt, ich hatte so 3-4 Bilder von Max, wie er aussehen sollte oder könnte. Und da war halt auch wichtig, dass dieses Oberteil, was er drunter hat, einfach komplett durchgesifft ist. Und es wird ja auch nicht gewechselt. Das ist dann tatsächlich chronologisch, dann wird es immer durchgesifft und ist komplett rot. Geil. Und seine Wunden natürlich auch, die sind wirklich, wir haben ja echt oft auch mit der Dispo echt hart gearbeitet, dass die auch immer perfekt sitzen und alles. Und ja, zu den Warboys, das war auch so ein Ding, dass wir das halt am Anfang gleich drin haben wollten, weil wir gesagt haben, hiermit, die tragen ja der Story nicht viel bei, außer dass die halt einführen, aber die zeigen dem Zuschauer, hier dreht sich wirklich im Mad Max-Universum. Das hat was mit Fury Road zu tun, auch wenn die ein bisschen anders aussehen, so ein bisschen noch ungesünder, sage ich mal. Und unser Kostümdesign von Willi Hesse, der absolute Kostümbildner ist par excellence, wirklich aus Müll diese Kostüme gemacht hat. Also sei es irgendeine rangenähte Schuhsohle an der Hose oder irgendwas, das ist super detailreich. Also das merkt man auch, das sieht man nicht direkt, aber so unterbewusst nimmt man wahr, dass die Kostüme halt, die wirken nicht wie ein Kostüm oder wie halt ein Kostümfilm, sondern wie echt.
Ja, jedes Kostüm hat tatsächlich den eigenen Charakter so wiedergegeben, den diese Person gespielt hat. Das ist nichts, also Guillermo del Toro würde sagen, das ist Augenprotein. Das ist nichts, was man direkt wahrnimmt, aber es ist so da. Und wenn man jetzt ein Standbild machen würde oder wenn man sich dann Behind-the-Scenes-Fotos anschaut, dann sieht man, okay, das ist der Warboy, der irgendwie unterwegs ist und für die Orientierung sorgt. Da ist irgendwie sehr viel so kartenthematisch irgendwie bei dem. Der andere, der ist auf jeden Fall der Mechaniker wegen diesem und jenem und sonst welchem Detail. Der
hat die schwarzen Finger, also im Vergleich zu den anderen, also das sind so...
Richtig, also lauter so Mini-Dinge, die natürlich entweder sogar außerhalb des Frames oder auch in der Unschärfe oder auch im Hintergrund zu sehen sind. Aber es ist sowas, das spüren die Leute. Das spürt nachher der Daniel, wenn er den Max spielt. Das spürt der Zuschauer, dass da etwas ist. So haben wir zum Beispiel auch die Buzzard Hall, wo er den Interceptor abgeparkt hat, bevor er dann sich in den Tunnel begibt, auch unfassbar ausgestattet. Selbst wenn es nachher absäuft in der Dunkelheit. Man weiß es und ich bin davon überzeugt, als Zuschauer spürst du, da ist noch irgendwas. Das ist nicht einfach nur eine Betonwand, das ist nicht eine Rigipswand. Da ist irgendwie Leben drin, da sind Details drin, weil eben so viele Menschen diesen Gedanken, den wir herangetragen haben, wir sind hier und dort, durch ihr Gehirn gefiltert haben und einfach durch ihre kreative Art so mit diesen liebevollen Details so ergänzen konnten. Und da hatten wir einfach jedes Mal eben hier unsere Brüder eben, den Fabian und den Lasse eben am Start und vor allem halt auch Willi Hessel, der sich da selbst übertroffen hat, weil er plötzlich auch so groß Sachen machen konnte. Ist auch ein YouTuber, bekannt als Urlaub Entertainments, aber in dem Fall einfach mal richtig die Sau rauslassen konnte und halt mit einem Team im Hintergrund wirklich was bauen konnte, was dann auch tagelang in einer Szene als Hintergrund dient und nicht nur in 10 Minuten abgedreht wird.
Ich stimme dir auf jeden Fall vollkommen zu, was die Charakterisierung durch die Kostüme angeht. Aber was mir auch aufgefallen ist, und ich kann das natürlich jetzt, weil ich es einmal nur gesehen habe, nicht jetzt alles wieder runterbeten, aber gerade in der Gruppe, wie heißt die Crew eigentlich? Hat die einen Namen, da wo er dann der New Commander hätte sein können?
Also sind eigentlich nur die Hangar oder die Compound-Bewohner.
Die Compound-Bewohner, genau, die...
Also im Abspann werden sie als die Hungarians
genannt. Okay. Gerade bei den Hungarians ist mir aufgefallen, dass ziemlich viele von denen sehr detaillierte Eigenheiten hatten. Ich weiß nicht, der Commander selber hat hier und da so ein Wort wiederholt. Und das war irgendwie so ein Ding, was der gemacht hat. Dann sein Onkel, der hat so Eigenheiten gehabt, die ihn ausgemacht haben. Er hat nicht geredet, er hat auf das Dings geschrieben. Irgendwie wurde er dann auch gepflegt. Und das sind alles... so viele Kleinigkeiten, die dann, wie du sagst, unterbewusst, mindestens unterbewusst wirken und in dem Fall bei mir jetzt auch bewusst aufgefallen sind, dass wenn es nicht nur für die Schauspieler vor Ort da ist, ist es auf jeden Fall auch beim Zuschauer kommt es an, auf der einen oder anderen Ebene immer.
Ja, total. Also ich fand, das hat mich auch positiv beeindruckt, so wo man gerade dann den Hangar kennenlernt und die Figuren ein bisschen kennenlernt. Es ist so, die Welt fühlt sich so lebendig und so rich an, so reichhaltig irgendwie, gerade durch diese Sachen. Das hat mich auch, also auch echt positiv überrascht, weil man hätte es ja nicht machen müssen für die Story. Aber das war dadurch so wirklich so lebendig, ein bisschen mehr eingetaucht. Und auch das war diese Mischung aus allem, ne? Dann diese Fülle an Personen, die Fülle an Set-Dressing und Sound und Musik und alles, das war wirklich, da war es einfach komplett drin. Und ich hatte auch so ein bisschen diese Vibes wie, vielleicht, ich weiß, müsste ich mal sagen, ob das auch ein Teil der Inspiration war, aber einfach vom Gaming her. Wie wenn man in so einem Rollenspiel irgendwo so ankommt, in so einer Town und sowas, die ganzen Figuren, und die haben alle ihre Charakterisierung. Du kannst eigentlich ja zu jedem Charakter mal gehen und mit dem quatschen, ein bisschen kennenlernen. Eine
neue Quest abholen.
Eine so, neue ja. Quest abholen, genau.
Ja, tatsächlich war die Szene auch von diesem, wir haben ihn Map Max genannt. Das ist auch tatsächlich Willi, der den selber spielt, diesen alten Herrn. Und diese Karte, die er auf dem Tisch hat, die ist auch tatsächlich so gezeichnet, als ob das vor Ort sein könnte. Die ganzen Örtlichkeiten sind alle dort vorhanden, die da drauf sind. Nur ein bisschen halt klar in diesem Stil gezeichnet. Die hat mein Bruder angefertigt, diese Karte damals noch, auf einem Stück Stoff, der ja wiederum aus dem Interceptor war, der Stoff. Also es ist halt so ein bisschen wirklich hier wieder recycelt und alles irgendwie, aber in dieser Welt auch funktionsfähig und wie als ob das aus dieser Welt kommt.
Ja.
Ja, und vor allen Dingen, was auch, der Film hat viele Passagen, wo es actionreich ist. So. Und 40 Minuten ging jetzt so schnell rum, dass die Zeit, die man hat, um jetzt diese ganzen Hungarians oder diese Crew da irgendwie zu etablieren, das kann halt schnell das Pacing rausnehmen. In dem Moment, wo man so scharfe Charakterisierungen durch Silben hat, die der sagt, durch die Wortwiederholung, dass er nichts ist und die ganzen Sachen, kann man sich die Leute viel schneller merken und man lernt sie schneller kennen, ohne dass viel Zeit dabei drauf geht und das Pacing dadurch gestört wird und sie bleiben besser in Erinnerung. Also es ist so schade, dass das dann doch häufig genug auch auf eigentlich viel höherem budgetiertem Level nicht passiert.
Ja, das ist tatsächlich, weil wir auch vorhin drüber gesprochen haben, hier Roadhouse angeschaut haben, der sich eigentlich auch echt viel Zeit nimmt, aber ich fand persönlich, genau bei diesem heutigen Film fehlt es, dass die Leute nicht mehr so wie früher in den 80er oder 90er Jahren in diesen Actionfilmen, die auch gefühlt kürzer waren, die irgendwie nur anderthalb Stunden gingen, aber viel bessere Charakterisierungen haben.
Das habe ich auch schon so oft gedacht. Also genau das, diese Filme waren kürzer, das waren nicht mehr Fortsetzungen. Die haben geschafft, in einem Film so viele Figuren einzuführen, die nahbar zu machen, emotional, eine ganze Story zu erzählen. Die haben das immer hinbekommen. Ich habe eine ganz kurze Randnotiz. Ich habe mal den Hobbit, die Trilogie von Peter Jackson, umgeschnitten. Das war so ein Hobbyprojekt, was dann irgendwie immer mehr wurde. Und der Film war ja ursprünglich als zwei Teile geplant und auch geshootet. Und erst in der Post-Production wurde er in drei Teile aufgeteilt und dann immer weiter in den Reshoots verändert. Und da war auch immer, ich hab den zwei Filme gecuttet, aber auch extrem viel rausgecuttet an Filmmaterial und zu langen Dingen. Und da habe ich immer wieder dran gedacht, in den 80ern war so ein Abenteuerfilm, 100 Minuten lang, und da war alles drin, was du brauchst. Das war immer so meine Orientierung, irgendwie dahin zu kommen.
Genau, diese Charakterisierungen sind dann einfach ein Werkzeug dafür, dass anscheinend, ihr stimmt mir anscheinend zu, ich wollte jetzt eben nicht sagen, alle machen das nicht, aber doch wollte ich, aber ich habe mich nicht getraut. das ist ein Werkzeug, das anscheinend irgendwie verloren geht, oder?
Ja.
Ja, auch wenn bei diesen alten Filmen die Leute ja nicht wirklich mehr Screentime haben. Also ich habe es jetzt wirklich, wirklich analysiert und habe mir Fluch der Karibik angeschaut, den ersten Teil, und dachte mir, hey, wir haben eine Einführung, Jack Sparrow, Will Turner, die ganzen Personen, und wir haben das Gefühl nach dem Film, dass wir selber Piraten sind, wir kennen die persönlich, wir wissen alles über die, wir wissen genau, wie die drauf sind, und das ist komplett verloren. Also,
und das war auch einer der letzten, also Pirates ist ja schon ein bisschen moderner, würde ich sogar sagen, oder? War es auch schon mittlerweile
2001, oder?
2001? Echt? So alt ist der?
2002, irgendwie sowas.
Also, okay, das ist wirklich... Okay, das ist schon was her.
Bisschen moderner, 23 Jahre alt.
Ja. Aber ja, genau. Da war natürlich auch extrem viel Persönlichkeit in den Figuren. Und auch, Pirates 1 ist auch extrem, extrem gelungen in der Hinsicht.
Aber wie gesagt, ich habe geschaut, die Screentime ist nicht da. Das ist also von den Personen, aber in viel kürzerer Zeit erzählt.
Ja, so ein paar andere Beispiele. Entschuldigung.
Ja, wir haben uns ja auch nie irgendwie eine ganz bestimmte Länge oder sowas vorgenommen, sondern wir haben einfach immer geschaut, was ist das richtige Tempo für das, was wir gefilmt haben und was wir erzählen wollen. Und das ist mir tatsächlich auch bei deinem Film aufgefallen, bei The Apprentice, dass da auch der Rhythmus stimmt irgendwie, dass halt diese zwischen diesen Action-Sequenzen einfach auch immer wieder Zeit zum Durchatmen ist und dadurch sich dieses ganze Ding auch aufschaukeln kann. Und das war eben uns auch wichtig, dass halt immer wieder Dinge in diesen Kämpfen immer wieder passieren, wo man das Gefühl hat, okay, jetzt kann man durchhalten, jetzt rennen sie einfach eine Weile. Und dann passiert wieder was und so weiter. Und also uns war es wirklich wichtig, da einen Rhythmus reinzukriegen, dass halt am Ende auch dieser Höhepunkt wirklich so wirkt. Weil hätten wir es komplett durchgezogen, dann hätte dieser Höhepunkt auch nicht gewirkt.
Total. Also das war auch, ich finde, ihr habt eine sehr mutige Struktur gewählt oder entwickelt oder euch für entschieden, weil ich hatte halt ab einem gewissen Punkt das Gefühl, der Film ist jetzt zu Ende und das kann ja unmöglich 40 Minuten gewesen sein. Und dann hatte ich das Gefühl, mir fehlt ein bisschen was. Also mal hier ist wieder Spoiler-Territorium nach der Rettung, nach der Rückkehr habe ich... Und das war ja das Happy End. So. Ein Fanfilm hätte auch da enden können, der wäre trotzdem geil gewesen. Aber ihr habt auch noch einen draufgesetzt, vor allem emotional. Aber da habe ich halt wirklich so gedacht, so, ah ja, wenn die jetzt noch eine Verfolgungsjagd hätten, so, dann wäre es rund so von den Action-Eckpunkten. Und dann dachte ich aber zu dem Zeitpunkt noch, weil ich dann nicht wusste, wo es hingeht, dachte ich mir, nachdem er halt von der Stadtruine abhaut mit ihr, dass die dann hinterherkommen. Und dass sie dann nochmal so eine klassische Mad Max-Verfolgungsjagd haben, bevor es dann zu Ende ist. Und dann ging es in eine ganz andere Richtung, die sehr überraschend war und sehr niederschmetternd irgendwie. Also so sagt man das, so Punch in the Gut-mäßig. Und dann kam diese Verfolgungsjagd, die ich mir ein bisschen gewünscht habe, dann auch noch so am
Ende. Apropos zur Verfolgungsjagd, also wirklich jetzt so als Frage an Filmemacher, weil ich persönlich habe schon mal ein paar Sachen mit Action gedreht, das ist nichts Großartiges. Aber ich habe noch nie eine Verfolgungsjagd gedreht und Erik und Johannes eigentlich genauso wenig.
Ich habe auch nie einen Actionfilm gedreht vorher.
Ja, okay. Jetzt frage ich mich, wie hat die gewirkt auf euch als Filmemacher jetzt? Wie sagt ihr, die war okay, die war gut oder die war, naja, die hat so ein paar Schwächen gehabt?
Ich würde sagen, boah, schwierig. Also da würde ich vielleicht am ehesten noch sagen, da waren so ein paar Sachen, die waren nicht so on point wie bei den anderen Action-Szenen.
Okay.
Ich kann es gar nicht genau sagen, aber ich glaube, es waren ein paar Sachen, die mit Feuer zu tun hatten, die nicht so ganz am Anfang nicht so ganz gehittet haben. Und dann war mir, glaube ich, dramaturgisch das Ding zu schnell und einfach gelöst. Also es fing cool an, aber man hat schon natürlich gemerkt, Autoverfolgungsjagen, Speed, das sind große Dinge. Das ist das Allerschwierigste, glaube ich, umzusetzen. Ich wüsste auch gar nicht, wie man da rangeht. So jetzt auf Anhieb, um das besser zu machen.
Breitere Straßen. Wir konnten bestimmte Kameraeinstellungen gar nicht so umsetzen, weil die Straßen so eng waren und weil unser Mond, Johannes hat da mit seiner Lichtcrew eben riesige Mondlichter gesetzt, auch immer nur begrenzt, ich weiß nicht, wie viel 100 Meter wir da auf einmal haben konnten, aber es war
ja nicht viel.
Nicht viel.
Also du kannst vielleicht 100 Meter fahren oder so.
Um mich Eriks Sache nochmal anzuschließen, wählt Straßen. Nicht Breite, ja, natürlich auch, aber halt auch Straßen, weil wir hatten echt tatsächlich das Problem mit unserem Kamerawagen, da überhaupt irgendwie gute Aufnahmen zu machen. Also
ja, ist ja die Frage, wäre das eine Option gewesen, Day for Night zu drehen, so eine Sequenz, dann ohne Lichtaufbau und so?
Boah, das hätte, glaube ich, einfach wahnsinnig viel Zeit dann auch in der Post dann noch gebraucht, weil ich bin kein Fan von Day for Night
Sachen,
wo man dann irgendwie den Himmel halt sieht und sieht, okay,
oder Scheinwerfer, ist halt
bei
oder?
Tag gedreht. Ich
mein, wir haben es jetzt.
Ja, und ich finde, so wie wir es gelöst haben, ist schon auf unsere Art die beste, wie wir es
gemacht haben. Ja, bestimmt. War auch offenbar gut, das auch nachts zu wählen. Also atmosphärisch war es halt geil und es, ja. Wenn man nicht so viel machen kann, dann hilft die Dunkelheit irgendwie auch viel, das Ding wertiger aussehen zu lassen und den Fokus zu setzen. Und wie gesagt, ich fand auch da vieles geil in der Folgenzeit, muss ich sagen. Es war auf jeden Fall gut, sogar sehr gut. Nur da war so, wie gesagt, da war noch ein bisschen Luft nach oben.
Ja, mir sind zwei Sachen da aufgefallen. Erstmal, das ist wirklich Jammern auf sehr hohem Niveau. Genau. Und das Kompliment ist jetzt hier, dass es bis dahin halt nichts aufgefallen ist. Und da war das erste Mal, wo zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wie die Reihenfolge da war, aber er hat irgendwann beschleunigt, der kam halt richtig an, da war der Moment mit dem Push-In, er macht den Engine-Rev, wir sehen den Exhaust, auch nicht den Intake vorne, und er gibt volle Möhre, und dann war aber ein Shot, wo er hinter dem Auto ist, und da ist er nicht näher gekommen. Und das hat man gespürt. Das waren, glaube ich, 2-3 Shots. Und das Zweite, was mir da aufgefallen ist, das hat mich tatsächlich sogar ein bisschen gestört, im Auto, wenn wir die Close-Ups von ihm hatten, war immer Licht vor ihm zu sehen, aber in den Verfolgeransichten quasi, da war der immer rabenschwarz. Was jetzt aus Produktionssicht wahrscheinlich Sinn macht, wo ich höre, du hast da wahrscheinlich.
Ja, aber gesessen. Das ist schade, weil er saß halt auch wirklich daneben.
Ach so.
Also er saß drin, immer daneben, aber es war echt ein bisschen schade, das dachte ich mir auch. Was ja auch eher wahrscheinlich manchmal gab es ein bisschen kritische Situationen, hat er gesagt, puh, ich bin ganz so vorsichtiger fahren und so. Ja, aber tatsächlich, ja.
Also, wir hatten tatsächlich auch ein Licht auf ihm, aber das war ja wohl nicht stark genug. Ja.
Ja.
Ah, krass, ja.
Die Verfolgungsjagd ist, wenn ihr die Storyboards anguckt, auch ein bisschen gekürzt worden, einfach aus Zeitsicht. Da hatten wir dann technische Probleme und dann hat der Kamerawagen, hat es dann nicht so funktioniert und das konnte nicht gedreht werden, also mussten wir da irgendwie drum rumdenken. Da mussten wir sehr viele Kompromisse machen. Dann hatten wir eine Nacht weniger, wo es dann plötzlich geregnet hat, wo wir dann irgendwie nur im Stehen drehen konnten. Und so mussten wir bei der Verfolgungsjagd einige Bilder streichen, die die Verfolgungsjagd noch ein bisschen dramatischer gemacht hätten, sodass es jetzt tatsächlich nicht wie ein Endgegner wirkt, sondern wie, ja,
genau.
Es läuft ohne Probleme.
Genau, geschmiert. Das war so das Ding, was mir gefehlt hat. Das fühlt sich ein bisschen an, wie das würde was fehlen, genau.
Da kann ich mich auch nur schon anschließen. Das war eine Mischung aus, wow, das ist qualitativ so geil, ich will mehr. Und gleichzeitig aber auch der Aufbau, also das abrupte Ende wird dem Aufbau gerade nicht gerecht. Der Aufbau war zu gut dafür, dass es quasi so schnell in Anführungsstrichen endet. Aber ich will direkt dazu sagen, das habe ich instant vergessen, weil das Ende, das tatsächliche Ende, den Satz, den er gesagt hat, der hat richtig hart gehittet. Das war, wir sind jetzt wieder im Spoiler-Territorium, aber ich weiß dieses Zitat nicht mehr. Es war nur einfach sowas wie, ich habe jetzt noch mehr, das alles nur wieder für noch ein bisschen mehr Pain in der Tasche. Habt ihr das Zitat gerade parat? Das ist das Englische?
Found peace with them, I will never know. All I found was a full tank.
Ja, genau.
More pain and madness.
Ja, und gerade das More Pain hat richtig gehittet.
Ja, und das war, ich wusste gar nicht, dass es vor Fury Road spielt, aber ich habe genau in dem Moment gedacht, dass jetzt könnte Cut sein und wir machen Fury Road, fangen an da. Das hat irgendwie gepasst, denn der Max, der da dann verlassen hat, der euren Film verlassen hat, könnte der sein, der dann den Salamander da zertritt und den isst. So. Alles ist egal. Und das war so ein, bin wie gesagt, das habe ich euch ja vorher gesagt, ich bin nicht im Mad Max-Universum groß geworden, ich habe nur Fury Road gesehen tatsächlich. Ich kenne die ganzen Tropes, die um Mad Max sind, kaum bis gar nicht.
Oh, das solltest du nachholen, definitiv.
Ja, nach heute auf jeden Fall.
Ja.
Aber trotzdem, also vielleicht ist es sogar deswegen umso noch mehr unterstreichbarer, dass das, dass ich trotzdem diese Verbindung zwischen denen auf einmal gemerkt habe. Und jetzt habe ich quasi durch euren Fanfilm gemerkt, okay, es gibt einen Sinn, warum der Typ so fast schon apathisch ist, wenig redet und quasi echt gepiekst werden muss, bis der Empathie mit Leuten hat. So. Und das war jetzt ein Abenteuer, was gezeigt hat, okay, davon scheint er mehrere auch wahrscheinlich in den anderen Filmen dann gehabt zu haben. Das macht Sinn. Und quasi ist jetzt Fury Road für mich nochmal ein bisschen, ja, macht mehr Sinn für mich jetzt, wo ich das gesehen habe. Danke dafür.
Ich bin, bitteschön. Mir ging es damals genauso. Ich habe Fury Road angeschaut, damals, 2015, und dann habe ich ihn zigmal hintereinander angeschaut. Und ich dachte mir so, das ist einfach nur ein Actionfilm. Hab mir nichts dabei gedacht, bis mir dann damals Willi empfohlen hat, ja, schau dir mal die alten Teile an. Und dann dachte ich mir, ah, jetzt macht das Sinn. Und so sind wir halt auch im Endeffekt drauf gekommen dann halt. Weil ich war dann so begeistert und so euphorisch, habe gesagt, hey, ich muss darüber einen Film machen. Da führt kein Weg dran vorbei. Den Leuten muss diese Geschichte erzählt werden.
Aber perfekte Überleitung zu einer Frage, die mir schon die ganze Zeit auf den Lippen brennt. Und zwar, wir haben es eben mal ganz kurz angeteased kurz erwähnt. Aber wenn man einen Fanfilm macht, dann von etwas, was so eingeschlagen ist und so hart zu toppen oder ranzukommen ist, hast du da nie Zweifel gehabt, dass das einfach zu eine Nummer zu hoch sein könnte, dass man sich halt, man muss sich ja in irgendeiner Form mit dem jüngsten Film dann halt, mit Fury Road, dann messen lassen. Wenn man so close geht, dann ist der Vergleich liegt ja da.
Also ich würde lügen, hätte ich gesagt, ich hätte gewusst, dass es so endet, dass wir so viel schaffen zusammen. Ich meine, ich habe nicht gezweifelt, weil es haben alle anderen um mich und unsere ganzen Verwandten und Bekannten am Anfang, die wir noch nicht überzeugen konnten, aber naja, als es dann losging, wussten wir genau, okay, das geht in die perfekte Richtung. Geil. Und wir schaffen das auch. Und tatsächlich, es ist eine verrückte Idee am Anfang, aber das ist es ja. Niemand hat gesagt, so, du kannst keinen Interceptor bauen und das hat funktioniert. Warum soll man da nicht einen Film drehen können, der irgendwie da rankommt? Also es ist irgendwie alles möglich. Und am Anfang habe ich auch gezweifelt und ich glaube, jeder hat gezweifelt ein bisschen so, schaffen wir wirklich diese Qualität, aber jetzt im Endeffekt, also wenn du so anfängst oder so klein oder so groß träumen kannst, dann schaffst du auch alles.
Ich wollte auch nicht Fury Road nachmachen. Also für mich ist das auch unerreichbar so. Ich bin auch super gespannt auf Fury Road zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Podcast aufnehmen. Ist es immer noch 3 Wochen hin oder 4, bis der im Kino kommt. Es wird selbst für George Miller schwierig sein, daran zu knüpfen. ich glaube, er kann nur gewinnen, wenn George Miller in Furiosa was ganz anderes macht, was allem Anschein nach der Fall ist. Auch wieder halt diesmal eine 2,5-stündige Reihe Geschichte, die halt auch über 18 Jahre hinweg spielt. Und wir auch etwas machen, was nicht irgendwie ja, der klägliche kleine Versuch ist, irgendwie eine Verfolgungsjagd oder eine Szene aus Fury Road nachzubauen, sondern diesen Stil, diese Welt zu irgendwie greifbar zu machen und dann woanders hinzugucken. Das heißt, wenn Fury Road nach links schwenkt, dann schwenkt Johannes nach rechts und wir gucken uns mal an, okay, was ist denn in der Ecke von Wasteland, um eben in die Sunken City zu kommen, um die Tunnel zu erkunden, zu denen wir eben Zutritt hatten, weil wir aus Heidenheim kommen und wussten, aha, wir kennen den und der kennt den und der lässt uns dann da rein. Und wir haben den, der hat die Werkstatt und wir haben den Kontakt, der kann uns dahin bringen. Und haben dann gesagt, okay, diese Form des Hangars erinnert zwar an Mad Max 2, ist aber trotzdem eine andere Art von Compound. Die Form von Hinterhalt ist jetzt nicht in so einem Canyon, sondern sie ist unterirdisch in diesen Tunneln. Und wir kriegen so ein bisschen mehr von den Buzzards, mit denen Fury Road nur eine Randfigur sind, mal ganz kurz abgefrühstückt werden, aber auch spektakulär mit den Spiky Cars. Mhm. Und so haben wir gedacht, schaffen wir es, uns abzugrenzen und zu sagen, okay, wir haben diese Bauelemente, setzen die aber wie Legosteine anders zusammen, erschaffen ein anderes Bild. Und wenn Johannes dann die Kamera draufhält, durch die Kostüme von Willi und durch das Set-Design und eben auch durch die Musik, die wir nicht eins zu eins von Junkie XL übernommen haben, sondern eigene kreieren haben lassen von Dimitri Dodoros, nochmal hier Shoutout an ihn, der auch gesagt hat, hey Leute, wenn ich das mache, darf ich dann echtes Orchester verwenden und so. Und wir gesagt haben, hey, wer sind wir, dass wir das verwehren?
Umso besser.
Und so und haben dann halt überall gesagt, ja, wir kopieren nichts. So, wir machen das zu unserem eigenen. So wie auch Adrian, Johannes und ich gesagt haben, wir erschaffen unsere Form von Mad Max. Wir schaffen unseren Max, ohne dass Daniel, Tom Hardy oder Mel Gibson irgendwie imitiert und dabei kläglich nur als Kopie abgestempelt wird.
Und vielleicht noch, um hinzuzufügen, wir hatten auch vielleicht dieses große Glück, dass George Miller in Fury Road natürlich Max nur als Nebencharakter hat. Und somit konnten wir tatsächlich sagen, wir tun es wie im zweiten Teil von Mad Max, einfach den Fokus komplett auf Max legen und erzählen eine Geschichte, die er erlebt in seinem Interceptor und wie er halt auch überlebt in der Wüste, was ja super interessant ist für die Leute und was halt bisher nicht so krass gezeigt worden ist, dass wir halt das machen konnten, ohne dass wir irgendwas nachmachen.
Mhm. Ja, also auf jeden Fall hat das auch echt gut funktioniert. Also ich hatte auch am Ende dieses Gefühl, Mad Max jetzt endlich mal verstanden zu haben, also den Charakter, weil für mich war er in Mad Max 2 und 3 gar nicht mal so der gebrochene Mann, sondern einfach ein Survivor, der einfach nur guckt, was ihm gerade nützlich ist und immer wieder mal auf Leute stößt, die seine Hilfe brauchen und der dann irgendwann dann doch sagt, ja komm, ich helfe euch, ich habe auch ein bisschen was davon und danach wieder alleine weiterzieht. Aber das hat jetzt wirklich nochmal gezeigt, wie man konnte sich noch diesen Kurzfilm jetzt, 40-Minuten-Film jetzt richtig gut vorstellen, oder ich, wie viel dieser Mann immer wieder durchgemacht hat und dieser Schmerzbehälter sich immer weiter füllt.
Genau, deswegen auch die Rückblicke, die er halt sieht, dass so eine Geschichte, wie dort passiert ist, halt schon 5-mal, 6-mal, 7-mal passiert ist und er halt deswegen auch diese Angst hat, sich an irgendjemanden zu binden.
Ja, und wo du auch gerade meintest, Erik, so von wegen, ihr wolltet nichts nachmachen, ne? Ihr wolltet euer eigenes Ding machen. Das ist also auch voll der richtige Weg gewesen und sinnvoll. Vom Trailer her hatte ich immer das Gefühl, es ist sehr, sehr Fury Road. Und beim Gucken fand ich jetzt geil, dass es halt, das sind die Zitate hier und da oder nicht Zitate, die kleinen, die Prise Salz hier und da, aber das Ding trotzdem so ein eigenes Ding ist. Und manchmal sogar auch sinnvoll ist. Also weil zum Beispiel am Anfang des Films gab es auch schon diese, glaube ich, diese ersten Morph-Gesichter, die Mad Max um Hilfe bitten. Und die waren auf eine für mich jetzt sehr ähnliche Weise gemacht wie in Fury Road. Und die tauchten bis jetzt auch nur in Fury Road auf, diese hilfeschreienden Gesichter. Das war früher noch nicht da. Und mein erster Gedanke war, ah ja, wie in Fury Road. Aber, weil das jetzt ein Prequel ist und das irgendwie so, also quasi dieser Film hat die nächsten Gesichter gezeigt, die jetzt vielleicht in Fury Road immer wieder auftauchen. Mhm. Und dann ist das so eine Kette jetzt an Gesichtern, die nach Hilfe schreien. Und dann war es wieder nicht einfach nur, okay, wir zitieren jetzt nur, sondern es ist jetzt Teil von einer größeren Geschichte.
Tatsächlich ist es auch so, dass in Fury Road immer gesagt wird, dass dieses eine Mädchen, das da in diesen Visionen auftaucht, dass das tatsächlich Glory ist. Also das ist im Prinzip auch schon vorweggenommen. Also ja, also, das wissen auch viele nicht. Ja.
Also ich wusste es nicht. In Fury Road habe ich es immer assoziiert mit dem ersten Mad Max-Film. Also ganz am Anfang dachte ich, es sind einfach mehrere Leute. Und dann dachte ich, das Kind soll vielleicht erinnern an Mad Max 1, wie er seine Familie verloren hat. Aber, also, ihr habt es eben mal ganz am Anfang erwähnt, Hope and Glory, das waren irgendwie Namen, die es scheinbar schon gibt. Woher kommt diese Geschichte oder was sind da so die Hintergründe?
Ja, und zwar hat der Storyboarder Mark Sexton einmal den George Miller gefragt, so in diesem ganzen Prozess, ich glaube, da hat er irgendwie den zweiten Happy Feet oder so gemacht, sag mal, Mad Max, kann man da nicht mal irgendwie was drum machen? Du machst jetzt irgendwie schon seit ewig an diesem Fury Road Ding rum, aber es wird ja nichts, weil die Wüste immer grün ist, wenn du sie nicht grün haben willst und so weiter und so fort. Hat ja auch eine zehn Jahre lange Entstehungsgeschichte hinter sich und hat dann gesagt, ja, wäre das denn nicht was? Und George Miller hat darüber nachgedacht und irgendwann gesagt, ja, lass mal drüber nachdenken und hat dann zusammen mit Mark Sexton, Stammstoryboarder seit Babe 2 tatsächlich, Pig in the City und Nicola Thuris und noch ein paar anderen Künstlern, tatsächlich eine Comicreihe rausgebracht, die auch 2015 erschienen ist. Ich glaube, in Deutschland nur als Sammelband. Wo auch eine Geschichte, die ähnlich wie unsere ein Drama erzählt, um diese zwei Figuren, Hope and Glory, die ähnlich tragisch endet, aber einfach anders erzählt wird. Es kommen auch Buzzards vor, es kommt auch die Mutter und die Tochter-Dynamik vor. Aber die Auflösung und wie das Ganze eben zustande kommt, ist wirklich komplett von uns entlehnt. Und wir können nicht sagen, dass es eine Comic-Verfilmung ist, sondern wir haben uns davon inspirieren lassen. Mhm. Und zusätzlich ist 2015 auch noch in anderer Form erschienen.
Und zwar das Computerspiel Mad Max The Game, was mich sowas von fasziniert hat. Und dort ist eine Sidequest tatsächlich auch Hope and Glory.
Ah.
Und ich war da, dachte mir so, okay, also grundsätzlich, die Geschichte endet ähnlich wie bei uns, aber wie die Characters sind, wie das Aufeinandertreffen ist. Und es ist alles sehr, sehr anders und an manchen Stellen auch viel zu komisch erzählt. Und wie im Comic, da waren viele Sachen, was uns überhaupt nicht gefallen haben. Und da dachte ich mir so, komm, das jetzt noch in einen Film zu packen und einfach wirklich gut zu erzählen, dass man sagt, hier, das ist authentisch, das passt. Das wäre natürlich das Ziel. Und so sind wir eigentlich drauf gekommen. Ich bin ein sehr großer Fan vom Computerspiel. Das hat mir auch sehr viel im Design von den Kostümen oder halt auch Willi und mich halt sehr oft überzeugt oder das Design vom Auto, wie soll ich sagen, wie abgeranzt die ganzen Karren sind und die ganzen Sets, das hat uns sehr beeinflusst und deswegen dachte ich mir, okay, das ist hier den Weg, den wir einschlagen und ich glaube, mich hat mehr das Spiel beeinflusst, ich wahrscheinlich mehr so ein bisschen das Comic und dann haben wir gesagt, hier, wir machen unsere Geschichte daraus und so ist es entstanden.
Ja, sehr, sehr cool. Ich hatte auch das Gefühl, dass, ich glaube, es hilft, so Game als Inspiration zu haben, weil auch bei euch, was ich sehr gut fand, ist halt auch diese Räumlichkeiten, nicht nur die Locations an sich, sondern auch die Verbindungsstücke, die das Gefühl für Distanz, für Weite, sei es jetzt durch die Wüste, sei es aber auch an den Orten selbst und so.
Das ist halt genau das, was du kritisiert hast, oder nicht kritisiert hast, sondern gesagt hast, bei Fury Road haben wir halt die Wüste fertig. Mhm. Und im Computerspiel, da tauchen wir halt in andere Orte ein. In einem Computerspiel kommt es mit diesen Schiffen vor beispielsweise. Und das sind halt Sachen, die wir unbedingt drin haben wollten, weil wir gesagt haben, hey, das zeigt uns ein ausgetrocknetes Meer. Das zeigt irgendwie die Klimakatastrophe oder halt, was passiert ist. Dieser Hangar, das ist ein alter Sowjet-Hangar, wo wir gedreht haben. Mhm. Und auch alles, was dort drin ist, die ganzen Fahrzeuge, die ganzen Requisiten, wir sehen kyrillische Schrift irgendwie im Hintergrund. Und so. Das ist alles halt irgendwas, was halt uns an diese Vorwelt erinnert. Und das war im Computerspiel halt um einiges besser dargestellt als jetzt in Fury Road, was alles so ein bisschen diesen cleanen Look hat. Die Fahrzeuge sind alle irgendwie auch super sauber. Die sind zufälligerweise gar nicht so krass verdellt. Also auf der Interceptor, der, ich denke mir so, das Spiel 20 Jahre in der Zukunft, nach 25 Crash, die wahrscheinlich nichts hatte, sieht der Interceptor sicher nicht mehr so aus wie unser Interceptor, der halt aussieht, als ob Max den selber gebaut hat.
Mhm.
Also oder halt nochmal aufgebaut oder schon mal verloren hat und dann nochmal aufgebaut, weil im zweiten Teil crasht er den ja auch und verliert ihn. Und meine Interpretation ist, dass er den nochmal gebaut hat. Und ich sag mal, unsere Sets sind halt irgendwie und unsere Requisiten sind halt irgendwie authentischer.
Ja, also vor allem finde ich, dass eure Sets, die erzählen mir mehr. Also die erzählen dem Zuschauer viel. Das finde ich sehr cool. Oft habt ihr irgendwas an Ruinen im Bild. Und das finde ich geil. Das hat mir, wie gesagt, auch sehr gefehlt bei Fury Road. Das ist eine der wenigen Sachen so. Und finde ich cool, dass ihr das so eingebaut habt. Und ja, die Inspiration, klar, Spiele machen das mehr. Das ist einfach eine andere Art von Production Art und Art, wie man mit solchen Dingen umgeht. Wenn du in einem Film so eine zerstörte New York-Stadt hast, das ist halt unfassbar schwer umzusetzen auf einem durchgehenden Niveau. Und die Wüste, ich meine, bei Fury Road hattest du am Ende dann die Hoffnung auf den grünen Ort die ganze Zeit. Ich finde, das hatte eine spannende, coole Steigerung bei Fury Road. Und dann hattest du diese Sümpfe. Das war auch so, wow, ein bisschen skurril und wow, was Neues. Und dann wieder Wüste. Und die hatten dann, glaube ich, so einen, was war das, so ein Mast?
Also genau, stehen. Da wollte ich gerade sagen, dieser Strommast.
Genau, ja. Das war es. Das einzige Ding, wo ich dachte, wenigstens da hätte ich uns doch ein bisschen kaputte Stadt oder Dorf zeigen können, um ein bisschen was zu haben, wo die sich verstecken, die Frauen, die da überlebt haben. Aber da war einfach nichts. Ja, also bei euch sehr, sehr schön. Und was ich auch noch sagen wollte, auch so, wo wir gerade über Inspiration gesprochen haben und Ideen, wo die herkommen. Ich habe mich halt gefragt, auch wegen dem Trailer, weil der war so offensichtlich, hat er mich an Fury Road erinnert, auch vom Sound, von Musik, von der Aufmachung, von den Bildern, von den Farben auch so. Und dann dachte ich mir, klar, Fury Road. Und heute habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, warte mal, was ist eigentlich mit den anderen drei Mad Max-Filmen? Ob die auch was daraus eingebaut haben? Haben sie sich eigentlich daran bedient? Gibt es da Hommages?
Also tatsächlich am zweiten Teil haben wir uns sehr orientiert. Also das heißt sehr orientiert. Wir haben halt ein paar Einstellungen übernommen. Sieht man auch im Storyboard, wo wir gesagt haben, das sind die perfekten Einstellungen auf Max und den Interceptor, was wir am Fury Road gar nicht haben. Wir haben ja Max und den Interceptor und Fury Road wirklich nur in den ersten anderthalb Minuten.
Ja,
eine Minute stimmt. 35, glaube ich. und ihr dacht mir, komm, da diesen Kompressor-Shot, der ist gut zwar auch auf Fury Road, aber der kommt auch in Mad Max 2 vor und so weiter. Oder das Kostüm von Max ist so ein bisschen so ein Übergang zwischen Mad Max 2 und Fury Road. Ah, ja. Dass wir sagen, wir übernehmen Elemente von hier, wir übernehmen Elemente von da. Zitat Mad Max 1. Dann dieses rote Bändel, was Max an der Jacke hat, rechts, oder diese abgeschnittene Ärmel, lauter so Sachen, das sind halt Sachen, die wir gesagt haben, die brauchen wir für die Fans als Fanservice, aber halt auch
um es einzuordnen,
ja, genau,
in Zeit, ne? Ja, cool. Und ja, ich war jetzt, ich habe diese Elemente habe ich jetzt nicht so deutlich erkannt. Das war so cool, das mal zu hören von dir. Was mir halt aufgefallen ist dann direkt, ist, also ich war überrascht positiv irgendwie, dass wie die zweite Hälfte verlaufen ist. Und da habe ich mich an Mad Max 1 zurückerinnert. Also das hat mich sehr an den ersten Film erinnert. Und René, du kennst ihn noch nicht. Nee. Wir werden die alle nachholen. Aber Mad Max 1 ist noch sehr, sehr anders. Es ist eigentlich gar nicht vergleichbar mit dem Mad Max, der dir jetzt vor Augen ist nach diesen zwei Filmen. Okay. Und es ist im Endeffekt ja eine Rache-Story, könnte man sagen. Mhm. Das ist der erste Film ist, er hat eine Frau, er hat ein Kind. Und er ist Polizist, so ein Highway-Polizist.
Es ist auch noch vor der Nuklearkatastrophe.
Genau, das ist so ein bisschen das Ding, was ich nie abgekauft habe, quasi innerhalb dieses Worldbuildings. So von wegen, weil der erste Mad Max-Film trotzdem so einen auf viel Leere macht. Natürlich, es gibt eine Polizei, es gibt irgendwie auch.
Aber die Polizei ist ja auch keine richtige Polizei mehr. Das ist ja alles schon so, ich sag mal, präapokalyptisch. Genau, das ist kurz vorm Kipppunkt.
Also es wirkte für mich immer so historisch, filmhistorisch so, er wollte postapokalyptisch machen, aber hat natürlich kein Geld damals gehabt. Er hat einfach so draußen auf der Autobahn gedreht. Und im zweiten Teil war dann alles richtig auf Apokalypse. Und dann hat man später gesagt, ja, das war halt vor der Apokalypse im ersten. Aber unabhängig davon, der erste Film erzählt eigentlich hauptsächlich, wie wichtig ihm diese Familie ist. Und irgendwann passieren ein paar Sachen und Mel Gibson war das damals noch, sagt dann ciao zu seinem Job. Im Endeffekt, Frau und Kind sterben und er bringt am Ende alle um, die dahinter steckten. Spoiler, aber hat mich halt sehr, sehr daran erinnert. Das fand ich irgendwie sehr cool, weil das war, wenn man einfach nur von Hommages, Fanservice, Inspiration auf alte Filme fußen, war das etwas, womit ich gar nicht gerechnet hatte und es hat aber voll gut funktioniert.
Wobei mir da ganz wichtig wäre, dass die Zuschauer nachher nicht denken, oh, jetzt hat es denen aber gezeigt, sondern es ist super unangenehm. Und wenn er ihn dann zum Schluss, ne, am Ende wirklich da auch noch mit der bloßen Faust zu Brei zermatscht, dann sollte es nicht erfüllend sein, sondern eigentlich soll er dir schon leid tun, dieser Typ. Und ja, es ist schlimm und so. Und ja, der hat diesen Teddybär mitgenommen und da ist Mr. Pets und so weiter und so fort. Aber es ist halt nicht geil. diese Rache zu nehmen. Und da ist nachher nicht jemand, der erleichtert irgendwie aufsteht, sondern man spürt noch mal mehr diese Last auf diese Schulter. Mhm. Und dieser Teddybär, er kann ihn auch ja nicht lange halten. Ne? Also es ist nicht angenehm. Und auch wenn das Thema zum Schluss zu hören ist, es ist eher wie so ein Klagelied. Und es ist, ja, der Abspann geht los und es gibt nicht die große Fanfare und so, sondern erstmal so, hey, Moment mal, ich wollte hier mal einen Spaß haben, ich wollte hier mal Mad Max angucken, ich wollte ein paar Crashes. Oh Mann, oh. Ja. Und wir wollten die Zuschauer da auch überraschen. Nicht jetzt einfach der Überraschung halber, sondern um zu sagen, wir biegen jetzt hier mal ab. Mal gucken, ob ihr mitkommt.
Das hat funktioniert bei mir.
Ja. Und das ist ja, weil du vorhin gefragt hattest, so, was habt ihr aus Mad Max 1, 2, 3 irgendwie übernommen? Im Prinzip haben wir ja sehr viel einfach von diesem Charakter aus diesen ersten drei Filmen, der jetzt nicht aus in Fury Road selber vorkommt oder so klar irgendwie erkennbar ist.
Das sind die ersten zwei, bitte, gell?
Ja, die ersten zwei. Da wird ja eben dieser Charakter so stark aufgebaut und das ist ja auch was uns alle irgendwie wahnsinnig jetzt nicht fasziniert hat, aber es ist einfach, es macht diesen Charakter so interessant irgendwie, weshalb es uns halt inspiriert hat, diesen Film auch zu machen, weil es halt ein interessanter Charakter ist, weil es nicht ein klassischer Held ist, der irgendwie eine Herausforderung hat und die angeht und am Ende heroisch gewinnt und alle sind happy, sondern es ist halt eine sehr gebrochene Persönlichkeit.
Also und, tatsächlich.
Genau, das ist so storymäßig von den ersten zwei Teilen und charaktermäßig und eben aber trotzdem lookmäßig und von der Action und so weiter haben wir uns dann eher an Fury Road.
Ja.
Dann orientiert.
Ja, ist eine gute
Kombi. Das war auch für den Darsteller, also Daniel war es auch krass am Anfang, wo ich ihn gefragt habe, ob er da mitmachen will oder ob er mein Max sein will, mitspielen will. Da hat er gesagt, muss er sich anschauen, weil er gar keine Ahnung hat. Der hat noch keinen Mad Max-Teil gesehen. Er kann glaube ich, auch nur Fury Road und hat es nicht verstanden, wie jetzt so viele hier am Tisch, habe ich das Gefühl. Dann habe ich ihm erklärt, dass da viel mehr dahinter steckt und diese Person, das ist eine One-Man-Show, weil er ja ein Einzelgänger ist und er ein gebrochener Mensch ist, der eigentlich super viel verloren hat und halt, ist eigentlich super interessant. Und dann hat er halt irgendwie gesagt, so, ja, Moment mal, nachdem er sich halt auch da reingelesen hat oder halt die anderen Filme angeschaut hat, gesagt, okay, er ist sofort dabei, weil das ist abartig, wie gesagt, vielseitig zum Spielen, auch wenn er sehr wortkarg ist. Mhm.
Er hat gesagt, er ist sofort dabei und dann hat er erfahren, dass, also Daniel hat selber amerikanische Wurzeln und hat dann erfahren, ach, das ist ja in Australien, der Max.
Ah.
Und dann war es gleich, oh, und dann tritt er da aber auch in, dann wird er eben halt auch sprachlich an diesem Menschen gemessen, an diesem Charakter.
Mhm.
Und hat dann wirklich auch von selber wahnsinnig viel Energie da rein investiert, so ein Vocal Coaching gemacht, dass er eben so eine raue, trockene, kaputte Stimme sich aneignet. Aber dann, und das ist noch, auch noch stärker eigentlich, hat er ein Dialect Coaching gemacht. Also hat sich wirklich intensiv mit dem australischen Dialekt auch auseinandergesetzt, um halt eben auch daran gemessen werden zu können, um dann nicht, dass dann nicht Leute ankommen, so, ah, hast zwar gut gespielt, aber hey, du bist nicht Max. Also da hat er echt wirklich auch all in gegangen und hat wirklich auch, wie ich finde, wirklich eine grandiose Leistung gegeben, nicht nur aufgrund seiner Sprache und so weiter und was er da alles gemacht hat, sondern auch spielerisch hat er, ja, finde ich, eine wahnsinnig gute Leistung gebracht.
Anmerkung hier noch, Max wurde noch nie von einem Australier gespielt. Mel Gibson ist auch Amerikaner, wissen die wenigsten, er hat einfach nur 14 Jahre in Australien gelebt und war dann halt bei diesem Casting da mit entsprechendem blauen Auge halt so da und George Miller hat gesagt, du gefällst mir. Auch wenn er ursprünglich erst für Goose oder so gedacht war, also für einen Kollegen aus dem ersten Teil. Und auch Tom Hardy ist kein Australier. Also deswegen, liebe Leute, beruhigt euch.
Ja, aber tatsächlich, der Typ aus dem Game, der ist Australier, der ihn auch gesprochen hat. Und da ist es tatsächlich so, dass wir viel Off-Text haben von Max und deswegen ist auch ein bisschen, was plötzlich diese Rolle viel, viel mehr Tiefe gegeben hat. Und dann dachte ich so, okay, in die Richtung müssen wir auch gehen. Also ich finde auch die Entwicklung im Film ziemlich interessant, dass unser Max am Anfang auch gar nicht spricht, auch als er auf Hope trifft, das mehr oder weniger wirklich nur gerade so über seine Lippen kommt, die Worte, die er sagt und nachher, wenn er auf Glory trifft, dass er dann halt sehr geöffnet ist, also
geöffnet her.
Ja, und halt dann auch mal einen ganzen Satz sprechen kann.
Ja, good point, das hat er ja selbst in Fury Road dann nicht mehr hinbekommen, ja, quasi als Charakter.
Ja. Aber jetzt wissen wir ja warum. Das ist jetzt, genau, wieder was on top gekommen. Jetzt, nee, jetzt ist vorbei.
Genau, und das ist einfach so spannend, ihn da so aus diesem Schatten so langsam rauszuzerren. Dann gibt es diesen Moment der Wärme und der Hoffnung, als er seine Fackel abstellt und sagt, I bring you back to your mom, la la la. Und da tatsächlich seine Augen das einzige Mal auch leuchten. Mhm. Weil danach, sind wir nie wieder so hoffnungsvoll. Auch wenn er nachher beim Krankenbett und so aufwacht, da ist er dann schon wieder so zurück. Also es ist wirklich wie so eine Welle. Er kriegt mal kurz Luft und geht dann schon wieder so langsam unter. Und selbst wenn er sich entscheidet, zurückzufahren, diese Hoffnung, die er da hat, es ist ja keine Leichtigkeit. Und wie du es vorhin so schön gesagt hast, mit diesem Schmerzkörper, der sich immer weiter füllt, diese innere Zerrissenheit und so, und das halt mit seinen blauen Augen gespielt, top. Also, ja, nice. Ja, ist auch mein Max.
Cool. Apropos auch, so wie gerade von Daniel spricht, wie war denn das Casting? Wie seid ihr an die Schauspieler gekommen? Wie?
Also ich habe mit ihm bei einem anderen Filmprojekt zusammengearbeitet und da bin ich ihm über den Weg gelaufen. Und ich hatte für Max einen anderen Typen vorgesehen, also ein sehr ähnlicher Typ vom Optischen. Mhm. Und dann kam er da, ist aufgekreuzt bei diesem am Set. Und dann sehe ich ihn und sage, der Wahnsinn, der Typ ist es. Ich habe mit dem noch kein Wort gesprochen, hat gesagt, der ist mein Max. Und dann bin ich zu meiner Maskendame damals hingegangen. Dann hat er gesagt, so, Junge, das ist, weil sie schon von meinem Projekt wusste. Dann habe ich gesagt, das ist mein Max, das ist, der Typ ist es. Und dann habe ich ihm meine Lederjacke gegeben, gesagt, zieh mal an. Sagt er, ja, wieso? Und dann hat sie angezogen, habe ich ein Bild gemacht, hat gesagt, ich brauche das. Also, und dann habe ich ihm gesagt...
Für private Zwecke.
Exakt. Das ist auch tatsächlich noch in meinem Ordner, erste Bild. Okay. Also bis heute, das war irgendwie 2019 oder 18, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall, 2019 muss es gewesen sein. Und seither war das war klar. Danach gab es auch kein Casting, es war, der Typ muss es werden und dann, ja, ist die Entscheidung gefallen. Und ich meine, ich glaube, das erste Mal, wo Erik und ich dann gesprochen haben und Erik hat gefragt, hast du hier wen für Max? Und weißt du noch?
Ja.
Und dann war ich so, bist du überhaupt zufrieden mit Daniel mal sehen? Und dann habe ich ihm gezeigt, dann warst du nicht erst auch so ein bisschen kritisch? Oder wolltest
du ihn kennenlernen? Erst kritisch und dann haben wir noch ein zweites Bild von ihm. Wie sieht er denn gerade im Moment aus? Und dann so, ich muss ihn mal kennenlernen. Aber ich war dann wirklich auch sofort so, ja, es könnte gehen. Jetzt muss er auch noch nett sein. Jetzt muss er noch umgänglich sein. Und jetzt muss er bereit sein, mit uns auf diese Reise zu gehen, wo das Ende ungewiss ist, aber wo wir den Glauben daran haben, dass es passt. Wir müssen ihn dazu bringen, dass er auch sozusagen zu einem Gläubigen wird. Also wenn der Hauptdarsteller nicht ans Projekt glaubt, ich glaube, das spürt man nachher als Zuschauer auch. Und ihn dann dazu zu bringen mit entsprechend hier, guck mal, wir drehen das so, wir drehen das dort. Du hast die Requisiten und du hast das und das Kostüm. Da haben wir ihn richtig aufgebaut, so mit all diesen Aspekten und konnten ihn dann wirklich auch als Zugpferd irgendwann betiteln, oder? Was sagst du, Johannes?
Ja, definitiv, auf jeden Fall. Also, ja, voll. Also er war auf jeden Fall dabei und ich meine, er war auch ja bei fast jedem Drehblock dabei. Ich glaube, in Spanien war er bei einem von den fünf Drehtagen.
Er ist nur trotzdem nach Spanien
geflogen. Bei jedem Drehblock war er dabei, bei fast jedem Drehtag war er dabei. Ich meine, er ist einfach auch ein wahnsinnig umgänglicher Typ. Ohne Witz. Wir hatten, glaube ich, alle einfach auch wahnsinnig viel Spaß mit diesem.
Das wollte ich gerade sagen. Es hat sich angefühlt auch mit ihm wie eine Klassenfahrt. So. Ja. Und er hat mit uns am Set gepennt, auf einer Luftmatratze, hat sich halt nicht wirklich ein Hotel für genommen und so weiter. Also es war
er hat sogar noch gesagt, hey Leute, ich könnte jetzt sagen, zahlt mir das Hotel, aber steckt es mal lieber in den Film. Also wirklich cooler Typ. Die Art Typ ist das.
Cool. Mhm. Auf jeden Fall gut gespielt, denn so wirkt er nicht im Film.
Nein.
Ja, stimmt.
Er ist tatsächlich das Gegenteil von uns.
Ja, definitiv. Ja.
Was auch noch ganz wichtig ist, das ist jetzt weniger offensichtlich, aber wenn es nicht da gewesen wäre, wäre es euch aufgefallen. Wir hatten jetzt heute Abend die technischen Verzögerungen. Unter anderem deshalb, weil wir eigentlich hier einen 7.1-Mix, im Idealfall sogar den Dolby Atmos-Mix von unserem Film präsentieren wollten. Am Ende war es nur der Stereo-Mix, aber okay. Wir haben auch wirklich sehr, sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Film klingt wie Fury Road. Fury Road hat damals ja einige Oscars bekommen und auch da vollkommen abgeräumt. Unter anderem auch in allen Soundkategorien. Und das geht noch über die Musik hinaus und so. Klar, das ist auch nochmal ein besonderer Charakter. Aber da hat es eben angefangen. Als wir mit Dimitri gesagt haben, hey, wir wollen das so und so und so machen, hat er auch gesagt, oh wow, in dem Sandkasten bekomme ich sonst nie die Chance zu spielen. Und hat dann irgendwann gesagt, es wäre halt ideal, wenn wir das jetzt wirklich mit einem echten Orchester aufnehmen können, weil dann noch eine gewisse Wärme reinkommt und es halt auch nochmal durch den Körper fließt, durch all diese Künstler. Und ich habe da so ein Orchester in Budapest, das ist 50-köpfig. Können wir da mal 5 Minuten irgendwie aufnehmen? Und nachdem die dann erfolgreich waren und wir das Thema hatten und das Hope and Glory Thema, hat er gesagt, hey, komm, machen wir nochmal 5 Minuten. Dann haben wir die Action auch noch abgefrühstückt. Und nachdem das dann cool geworden ist, hat er gesagt, pass auf, jetzt fehlt ja nicht mehr viel. Ich übernehme den letzten Block und wir machen nochmal 5 Minuten. Und hatten dann diese 15 Minuten und so, die dann auch wiederum ganz immersiv gemischt wurden. Das heißt, auch der Score liegt nachher in Dolby Atmos vor. Haben wir dann gesagt, nee, alles andere darf jetzt da auch nicht irgendwie hinterherhängen. Weil die Soundebene am Set, und da sind wir wirklich, also das ist meine größte Lernkurve bei diesem Projekt, ist, dass ich den Setton nicht richtig gewürdigt habe, beziehungsweise ihm durch die schiere Überforderung des Unterfangens und der Kälte und der körperlichen Umstände nicht die Aufmerksamkeit schenken konnte, die er eigentlich verdient hatte. Und dann ging halt da ein Generator im Hintergrund los und da ein Generator und da wurde geredet und da hat man die Nebelmaschine zischen gehört und so weiter und so fort. Und die Schuhe hatten irgendwie, waren Nägel beschlagen und haben den Dialog unhörbar gemacht. Oder Zeitungen, die unter Kostüme gesteckt wurde, damit es ein bisschen wärmer wurde. Ja, sowas wurde ja auch gemacht. Haben die Leute bei Day After Tomorrow gelernt. Haben wir einfach teilweise richtig beschissenen Setton gehabt. Und mussten das natürlich entsprechend durch ADR und so ausbügeln. Und ganz, ganz viel im Foley halt machen und haben dann auch auf harte Tour lernen müssen, ja scheiße, irgendwann müssen wir das machen, irgendwann müssen wir diesen Apfel beißen. Jetzt wird halt der Postproduktionsprozess aufwendiger, schwieriger und zeitintensiver. Was aber am Ende halt auch vermutlich eine notwendige Kurve war, ein notwendiger Umweg, dass wir halt entsprechend Sounddesigner und Mischtonmeister gefunden haben, die, wie es schien, auch darauf gewartet haben und gesagt haben, ich wollte schon immer einen Mad Max-Film machen, lass mich hier mal ran. Und so wie dann halt tatsächlich hier das komplette Jahr 2024 von vorn bis hinten bis zur Premiere einfach damit nochmal gefüllt haben, nachdem Foley und so alles da war. In 24 wurde erst die Sounddesign angefangen.
Ach so, das Sounddesign, ja genau. Ja. Ja, aber in 23 war auch Foley-Arbeit genau. und auch der Beginn des Sounddesigns und so. Und ja.
Genau. Das klingt auf jeden Fall echt nochmal eine ganze Ecke aufwendiger, als das, was wir damals mit Darth Maul gemacht haben. Ich weiß noch, als der damalige Producer vorgeschlagen hatte, hey, soll ich irgendwie für den Soundtrack mal ein Orchester anfragen? Ich habe hier Connections zum hier in Aachen einfach. Oder in Köln war das. Und dann habe ich unserem Komponisten Vincent Lee die freudige Nachricht so vorbereitet, hey, guck mal, wir hatten die Chance, mit dem Orchester zusammenzuarbeiten, das wird auch ultra geil. Und der Vincent Lee war so völlig überfordert, oh Gott, das kann ich doch nicht, das kann ich überhaupt nicht, ich habe noch nie für das Orchester eine Partitur erstellt und sowas. Und dann, ja, dann haben wir gemerkt, okay, ja, vielleicht beim nächsten Mal, jetzt machen wir es erstmal so auf digitale Weise und so. Foley haben wir auch nie gemacht. Wir haben natürlich auch viel ADR gemacht, aber sonst war alles halt, was verschiedenste Libraries so hergegeben haben an Sounddesign.
Aber in den Sound habt ihr ja trotzdem auch super viel Zeit investiert bei eurem
Film. Ja, da war steckt auch
also die Zeit drin. Also diese Soundeffekte und so weiter.
Das war auch eine große Arbeit, auch eine verrückte Arbeit, weil das so über den Globus verteilt war. Da waren, glaube ich, 2 Leute aus Taiwan, einer nochmal woanders, war der in Singapur und dann noch Ben, also der Schauspieler, der Darth Maul gespielt hat, hat ja selber auch die Laserschwert-Sounds, Lichtschwert-Sounds zum großen Teil gemacht.
Mit dem Mund, oder?
das war gerade auch meine Frage.
Genau, der war dann die ganze Zeit, hat sie aufgenommen. Nee, also mit vorhandenen Sounds natürlich dann geschnitten und gebaut und Vidan hat auch noch ein paar Kleinigkeiten gemacht. So. Aber was mir auch gerade der Gedanke gekommen ist, von wegen dieser Gedanke, ich wollte immer schon Mad Max Film machen. Im Endeffekt denke ich mir immer so, dass viele Leute Filmemacher in Deutschland bestimmt richtig Bock haben, bei solchen Projekten mal mitzumachen, weil es so selten ist, dass in Deutschland ja solche Filme wie Genrefilme, sogenannte Genrefilme überhaupt gedreht werden. Ne? Also Action, Science-Fiction, Fantasy, Horror, das ist so selten. Und ich glaube, auch bei Star Wars war es auch so ein Ding damals und ich glaube auch bei anderen Projekten haben wir schon öfter gehört, also auch bei den Sachen, die wir jetzt zuletzt gemacht haben, wie ein ganzes Raumschiff bauen und sowas, dass die Leute dann irgendwie sagen, boah, das ist endlich mal was anderes. Wir haben Bock da drauf. Ich glaube, das hat schon auch geholfen und das ist auch eine coole Sache.
Tatsächlich ist halt dieses, wie du sagst, das Genre Kino ist ja das, was die Leute catcht, weil ich meine, sonst wiederholt sich alles irgendwo in der Loft zu drehen, irgendwo in Berlin, das hat schon jeder Student gemacht.
Ja.
Aber wie du sagst, sobald es irgendwie Science-Fiction wird oder was abgefahren ist oder halt mal wirklich ein Kostümfilm oder irgendwas Krasses und dann noch mit Action, das ist, glaube ich, catcht die Leute und da wollen sie halt dabei sein. Weil wenn halt, ich meine, die ersten Drehblöcke cool sind, die Leute irgendwas sehen oder nur Bilder auf Instagram, dann sagen die, gut, beim nächsten Mal bin ich dabei. Also
Und das ist ja generell auch wirklich auch eine Sache, die uns durch das Projekt begleitet hat, dass wir auch zeigen wollten, was wir in Deutschland vermissen, eben diese Art von Filmen.
Genau.
Und was aber auch in Deutschland möglich ist. Und also zum Beispiel bei uns in der Region, niemand hat uns geglaubt, dass wir einen Wüstenfilm in Deutschland drehen. Mhm. Also das hat uns einfach niemand abgenommen.
Ich glaub's euch immer noch nicht.
Naja, aber auch ja, ein Block in Spanien. Okay. Gut, genau, aber ja, das ist uns wirklich ein ziemlich großes Anliegen, mit dem wir auch irgendwie da raustreten wollen mit diesem Film und zeigen so, hey, wir haben Lust, sowas zu machen und wir wollen da auch in Zukunft irgendwie mehr noch auch in die Richtung machen.
Sehr cool.
Ja, also das ist eine große Message.
Leute warten halt immer irgendwie unverständlicherweise darauf, bis ihnen halt die Erlaubnis gegeben wird. Und ich habe dann irgendwann festgestellt, es wird nie jemand bei mir anrufen und klingeln und sagen, ich gebe dir jetzt die Erlaubnis, mach. Du musst es halt irgendwie selbst machen. Es muss aus dir selbst herauskommen. Und es kostet Kraft. Und es kostet vor allem dann auch die Geduld, Menschen zu finden, die dich da begleiten, weil es eben keine One-Man-Show ist, sondern wir ein Riesenteam haben von 275 Leuten, auch von 5 Kontinenten, die da zusammengearbeitet haben, über viele Grenzen und Sprachen hinweg zusammengefunden haben bei so einer Geschichte. Und ja, das gibt einem den Glauben daran zurück, dass sowas hier möglich ist. Es gibt einem natürlich auch so Selbstvertrauen. Okay, wenn wir das können mit nichts, was können wir dann machen mit etwas?
Mhm.
Und ja, wir sind einfach hungrig. Und ich denke auch, das Publikum ist hungrig auf mehr.
Ja,
das hört man auch. Ich bin neugierig. Ich wollte eigentlich gerade fragen, wie geht's euch denn gerade? Was hat das mit euch gemacht? Braucht ihr erstmal Urlaub? Aber so wie ihr redet, scheint das Nächste schon in Aussicht zu sein.
Wir müssen jetzt erstmal überlegen, was können wir als Nächstes machen von den 10 Projekten, die halt so in den Köpfen rumschwirren. Also cool. Ich muss sagen, ich bin ganz offen für neue Sachen. Jetzt ist, wenn es abgeschlossen ist, ja. Ich glaube, Erik muss sich erstmal ein bisschen erholen.
Ja.
Also ich meine, so.
Er nickt nur.
So 3 Tage Urlaub wäre schon mal cool.
Besser ein Monat.
Ja, also die Postproduktion, insbesondere wenn man die auch tontechnisch begleitet, die sorgt schon dafür, dass du den Film in kürzester Zeit hunderte von Malen anguckst. Mhm. Und das ist super erfüllend und super spannend und empfehle ich auch jedem für sein Filmprojekt zu machen, weil du dadurch wirklich nochmal die Bilder, die du schon kreierst, irgendwie auf visueller Ebene stark hast, wirklich mit Textur, mit Gewicht und auch eben mit Leben füllen kannst. Nochmal zusätzlich, das heißt, es ist einfach nochmal so ein Energieschub und es fängt dann halt an zu leuchten und es wirkt greifbar. Aber es ist sehr, sehr kräftezehrend. Auf einer Kopfebene, weil körperlich, ja, sitzt man da natürlich den ganzen Tag, was irgendwie auch anstrengend ist, aber es ist vor allem geistig eine große Ausdauerübung. Und am Ende ist es, glaube ich, jetzt erstmal wichtig, sich auch Zeit zu geben, das zu realisieren und auch zu feiern, was wir hier geschafft haben, weil es wirklich was Besonderes ist, was auch immer noch nicht ganz bei mir angekommen ist, dass es jetzt wirklich vorbei sein soll. Und ich bin es immer noch gewohnt, mit Adi oder mit Johannes einfach Calls irgendwie auszumachen und jetzt zu sagen,
jeden Tag.
Wir haben hier noch ein Problem oder wir müssen das lösen. Haben wir da jemand? Hast du da schon angefragt? Ja. Aber das wird jetzt langsam weniger werden. Und
Ja, was ja auch in den letzten 2-3 Monaten noch echt Teil auch unserer Arbeit war, war noch die Marketing-Geschichte. Mhm. Also wir haben halt einfach versucht, weltweit, deutschlandweit und weltweit Presse und YouTube und so weiter Leute anzuschreiben, um dieses Projekt auch zu was zu bringen und eben rauszutragen in die Welt. Wie war das bei dir bei The Apprentice? Ich glaube, das hat dich damals irgendwie so ein bisschen überrollt irgendwie. Ich glaube, es war eine andere Zeit und deshalb war es für uns klar, wenn wir es jetzt einfach irgendwie auf YouTube hochladen, das wird eventuell eventuell länger brauchen oder eventuell auch verpuffen, wenn wir es halt nicht wirklich versuchen, überall irgendwie rauszutragen. Ja, wie war das bei dir damals?
Ja, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr krasser Selbstläufer. Also wir haben gar nicht so krass viel gemacht. Wir haben es natürlich überall gepostet, wo wir es irgendwie dachten, posten zu können. Damals war Facebook noch richtig groß und, und da lief es halt echt gut. Instagram war noch recht neu, glaube ich. Aber YouTube selbst hat das auch irgendwie, glaube ich, sehr gut befördert und befeuert. Also ich weiß noch, dass als wir es bei Facebook gepostet hatten, dass dann die Tage danach diese Wall, die man früher immer runtergescrollt ist, das war einfach immer nur das, also Darth Maul, dieses Thumbnail, was da Leute geshared haben. Und wir haben es halt auch in Gruppen gepostet, Filmemachergruppen, Science-Fiction, Star Wars-Gruppen, wie gesagt, viel auf Facebook, hier und da so ein paar Filmforen. Wir haben gar nicht erst, sind aber gar nicht erst dazu gekommen, was ich ursprünglich vorhatte, ganz viele so Magazine anzuschreiben, Online-Magazine und Seiten und sowas, weil als es dann explodiert ist, automatisch darüber berichtet wurde. Und so eine Sache, die noch so ein bisschen in Deutschland zumindest so einen gewissen TV-Push gegeben hat, war dann auch der Kollege, der Producer, der Yannick Siebert, der hatte Kontakt zur Deutschen Pressestelle. Wie heißt das nochmal?
DPA.
DPA, genau. Kannst du noch einen Kollegen, dann hat dadurch quasi so einen Pressetext da reinschieben können.
Die DPA ist super, gell? Da nehmen nämlich alle lokalen Zeitschriften oder Zeitungen nehmen da Pressetexte raus.
Genau, und daraus ist dann ganz viel genommen worden, dann in der deutschen Presse, die halt außerhalb von Film, Gaming und so Nerdkram war. Und dann weiß ich gar nicht, wie der erste Kontakt zum TV kam, aber vielleicht auch über Yannick. Und dann war es RTL oder sowas, ein kleines Interview und die Zahlen, die gestiegen sind. Und das Interessante war auch, dass, also das Interview hat dann losgetreten, dass dann plötzlich alle möglichen anderen Sendungen auch Interviews mit mir oder uns machen wollten. Man muss einmal diesen Startpunkt finden und dann denken alle so, oh, da könnten wir was verpassen, müssen wir auch zu uns holen oder auch mal hinfahren. Und so die Klicks an sich war interessant zu beobachten, dass in den ersten paar Tagen, vor allem in Amerika, das Ding viral ging, wenn man so YouTube Analytics geguckt hat, dass gerade in Deutschland und so das gar nicht so krass so schnell Feuer gefangen hat, aber in den USA, wahrscheinlich weil die einfach viel teilungsfreudiger sind, viel mehr Begeisterung ausdrücken und auch teilen. Also auch auch bei Facebook, wenn du dann in so deutschen Filmemachergruppen geguckt hast, in den amerikanischen, bei den deutschen waren dann irgendwie so, weiß ich nicht, 20, 30 Likes, 3, 4 Share-Anzeigen und bei den Amis war es einfach immer das 10- bis 20-fache, hunderte von Likes, hunderte von Shares, hunderte von Kommentaren und sowas und immer so diese Verlinkungen. Check this out und dann so 5 Namen verlinkt und sowas. Also ja, das ging erst in Amerika so los und wirkt. Das war dann so ein krasser Selbstläufer, dass wir einfach nur noch überfordert waren, überhaupt hinterherzukommen, was da alles an Feedback kam. Aber ja, stark, wie du sagst, es war auch ein bisschen eine andere Zeit. Es
ja, auch und auch einzigartig. Also ich glaube, seit deinem Film sind halt auch so viele Fanfilme rausgekommen. Ja.
Wir haben es versucht.
Sie haben sind rausgekommen, sind versandet, aber genau.
Ein paar richtig gute Star Wars-Fanfilme sind natürlich auch da.
Also ja, auch voll.
Also wo ich auch, weil ich ja danach auch geschaut habe, dann dachte ich mir so, puh, da sind schon ordentliche Bretter drin. Also ja, aber ich meine, gut, deiner war schon, wie gesagt, die Messlatte sehr hoch gelegt. Ja.
Was da, glaube ich, auch noch mit reingespielt hat, als The Apprentice rauskam, ich glaube, dass dieses Reaction-Genre auf YouTube ist da so nicht geboren worden, aber das hatte da, glaube ich, da hat es gerade Schwung aufgenommen. Dann waren irgendwie Reactions auf Reactions auf Reactions, wo dann quasi nicht nur der Film geguckt wurde, sondern diese ganzen Reactions auch. Aber dann sind die Leute danach zum Hauptfilm und so weiter. Das hat, glaube ich, da angefangen, oder?
Ja, das war zumindest zum ersten Mal, dass wir das überhaupt mitbekommen, dass sowas existiert, dass Leute sich ein Video anschauen und darauf live reacten und sich dabei filmen. Und dann war das in der extremen Masse auch plötzlich vorhanden. Ja.
Ja. Wollt ihr erwähnen, was als nächstes im Köpfchen rumschwirrt? Dürft ihr da was sagen? Wird es was Originelles? Geht es weiter in einen Fanfilm?
Also, ich weiß nicht, wir haben jetzt noch nie explizit gesagt, das machen wir als nächstes, weil ich glaube, wir haben alle so ein bisschen andere Vorstellungen und ich glaube, dass wir auch auf irgendwas einigen, das ist noch nicht ganz so klar. Ich meine, ich hätte schon Bock, nochmal was Fanfilmmäßiges zu machen, aber ich hatte auch Bock, irgendwas Eigenes zu machen. Vor allem im Sci-Fi-Bereich tatsächlich. Also da wäre irgendwas, was komplett neu wäre oder irgendwie. Also ja, ist die Frage. Wie gesagt, da schwirren extrem viele Ideen rum.
Ist ja Erik Spunzel, was wäre dein Wunschding?
Bei mir ist es tatsächlich die Horrorschiene, die mich sehr anlacht. Also ich habe da gerade 4 Skripte bei mir zu Hause rumschwirren, die ich alle natürlich nochmal anfassen will, weil die jetzt auch vor geraumer Zeit entstanden. Aber das eine ist gerade so ein bisschen mehr an der Oberfläche. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Projekte habt. Es gibt halt diese Projekte, die man toll findet. Aber es gibt dann diese paar, die halt, ich sag mal, bessere Schwimmfähigkeit zu haben. Die dann immer wieder in die Oberfläche kommen, die auch dann im Bewusstsein bleiben und wo dann hoffentlich irgendwann was entflammt. Also Hope and Glory ist auch etwas, da gab es diesen Funke. Und das wurde dann halt zu dieser Glut, die auch eben so lange anhielt. Und danach suche ich immer nach etwas, wo ich weiß, das kann ich jetzt zulassen, dass das zu meinem Leben wird. Genau. Weil Filme machen, ne, Leute sagen immer, oh ja, ich habe halt hier so meinen Job und der geht von da bis da. Das hört bei mir nicht auf. Also ich, egal ob wir eine Schnittsession hatten, egal ob ich aus dem Sounddesign kam, wenn ich zu Hause im Bett liege oder zu Hause dann irgendwie meinen Kaffee koche oder irgendwie das Abendessen zubereite, da gehe ich das alles nochmal durch und mache mir dann mental schon wieder die Notizen und ich liebe es halt einfach, Geschichten zu erzählen. Und das wäre mein größter Reiz, tatsächlich einen Horrorfilm zu schaffen aus Deutschland, der auch wieder mit absolutem Grusel, aber auch Emotionalität überrascht und die Leute einfach packt. Weil ich das einfach vermisse. Und ich glaube, wir dürfen auch nur die Filme machen, die wir gern sehen würden und nicht irgendwie, was jemand sehen will, weil das oftmals, glaube ich, so Behauptungen sind. Und wenn wir selbst irgendwie uns diese Messlatte geben und sagen, oh, ich bin jetzt hungrig auf das und das Sci-Fi-Konzept oder du sagst mal, Erik, ich habe folgende Idee, ich habe die und die Kamera, ich habe die und die Linse, damit kann man das und das machen, zu überlegen, okay, wie kriegt man das integriert, wie kann man damit emotionale Momente irgendwie noch effektiver gestalten. Und irgendwann fügen sich dann halt 2 Puzzleteile zusammen und dann kommt das dritte dazu. Und plötzlich merkt man, oh shit, ich bin mittendrin, ich glaube, das wird's. Mhm. Und das muss sich aber noch rauskristallisieren. Im Moment sind es noch viele Teilchen, die noch nicht Klick gemacht haben, zumindest ist es bei mir so.
Johannes, wenn du dein nächstes backen könntest?
Also das Schöne ist ja, dass halt Ideen im Kopf schwirren, aber diese letzten Monate halt auch einfach so wahnsinnig intensiv sind, dass jetzt endlich dieser Moment gekommen ist, wo man sich diesen Moment, diesen Stoffen und diesen Ideen irgendwie auch irgendwie zuwenden kann, weil jetzt mal endlich auch mal wieder durchatmen kann. Der Film ist fertig, die Marketingkampagne läuft an, in ein paar Tagen von heute, wo wir diesen Podcast aufnehmen, wird eben der Film released. Und dann wird zwar immer noch einiges zu tun sein, aber dann kann man sich eben auch langsam wieder diesen anderen Stoffen irgendwie nochmal nähern. Und da wird auf jeden Fall spannende Sachen kommen. Ja, also auf jeden Fall eben, ich freue mich auf alles, was irgendwie stark visuell ist und auch was mich herausfordert. Also es war ja bei Hope and Glory genauso. Ich habe noch nie einen Actionfilm vorher gemacht und habe die Herausforderungen angenommen und wahnsinnig viel Freude dabei gehabt. Und es ist bei mir speziell weniger so, dass ich sage, so genau den und den Stoff will ich oder die Story will ich erzählen, sondern ich höre mir gerne Stories an, die halt Regisseure und Regisseurinnen umsetzen wollen. Und wenn das mich eben irgendwie berührt, dann bin ich da dabei. Und wenn ich da irgendwie direkt Bilder irgendwie im Kopf sehe, genau, und wir da irgendwie auf eine Ebene kommen.
Ich habe ja schon Ideen auch gehört von Adrian, die auch ein bisschen Budget brauchen. gebt dem Mann mal Budget, weil der hat schon auch große Ideen im Kopf. Und lasst ihn mal aus der Fan-Ebene auch mal auftauchen, weil ja, da ist so einiges. Und wenn uns Leute vorwerfen, macht doch mal was Originelles. Hope and Glory ist hoffentlich ein Puzzleteil auf dem Weg dahin. Wir erwarten nicht, dass jetzt irgendwie plötzlich über Nacht irgendwas passiert und das Telefon klingelt. Überhaupt nicht. Wir erwarten auch nicht, dass wir das zweite The Apprentice werden. Wir erwarten tatsächlich einfach nur die Reaktion und sind einfach froh, dass wir den Film wirklich zu unseren bestmöglichen Fähigkeiten zu diesem Zeitpunkt halt so erfolgreich für uns persönlich umsetzen konnten. Und ich werde es auch nie vergessen, was wir jetzt zu dritt jetzt gemacht haben. Egal, ob wir jemals wieder was zusammen machen oder nicht, was ich bezweifle, dass das nicht passieren wird. Ja. Da müssen wir, glaube ich, drauf zurückgucken.
Ja, ich glaube, ihr habt wahrscheinlich auch einfach, was ihr alles mitnehmt, ne, an Erfahrung und Learning, was wahrscheinlich einfach unbezahlbar, was man daraus nimmt. Das ist allein schon ultra viel wert, sodass jeder Film danach davon profitiert. Und dann habt ihr auch, ganz egal, wie der jetzt ankommt, der Film, habt ihr trotzdem diese Visitenkarte in der Hand. Ne? Ganz egal, was ihr machen wollt, wenn ihr irgendwo versucht, Partner zu finden, Produktionen, was auch immer, um einen Film möglich zu machen und die erstmal sagen, ja, wer seid ihr denn, was könnt ihr denn? Das können wir so.
Genau, das ist unbezahlbar im Endeffekt, weil viele haben uns vorgeworfen, so, hey, seid ihr doof, warum macht ihr nicht irgendwas, womit ihr Geld verdienen könnt oder sonst irgendwas, aber ich denke genau das, wie du sagst, die Visitenkarte, das ist das Ausschlaggebende für dieses Projekt, für uns, für unseren Werdegang, falls wir weitermachen wollen mit dem Film-Business, ja.
Auf jeden Fall. Hallo. Und man hört es auch raus.
Aber natürlich.
Ich hätte natürlich auch Lust, also ne, ich habe mich ja schon so gefragt, oh, ich weiß, dass Hope and Glory jetzt so gut geworden ist, wie es halt werden konnte unter diesen Umständen, mit diesen Mitteln, die wir hatten oder beziehungsweise trotz all dieser Umstände, die wir zu meistern hatten. Aber ich wüsste natürlich auch, was ich, glaube ich, anders machen würde, könnte ich die Geschichte nochmal erzählen. Ich habe da letztens mal drüber nachgedacht, aber wenn es irgendwann mal eine Mad Max-Serie geben sollte oder so, ich hätte ja schon Bock, die Geschichte nochmal mit all diesen Learnings, die du gerade gesagt hast, Sean, nochmal anzugehen. Weil irgendwie jetzt weiß man, ah, okay, nee, so geht's nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, man könnte so einige Schlaglöcher vermeiden. Natürlich, unweigerlich fährt man eine andere rein. Aber ja, also weiß ich nicht.
Ich kann es voll nachvollziehen. Ich hatte ähnliche Gedanken auch bei Darth Maul. Auch so, als er raus war und fertig war. Oder auch in der Fertigstellung war. Ich hätte das doch anders machen sollen. Jetzt bin ich schlauer. Jetzt so und so. Und das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen eine Zeit lang begleitet. Wo man so rückblickt, denkt, boah, geil, so was daraus geworden ist. Und trotzdem oft so, das hat nicht ganz geklappt. Und natürlich, das sind die Sachen, die man auch wieder, wo man sich selber dann verbessern will beim nächsten Mal. Und ich weiß, dass die lange Zeit sehr, also diese Kritikpunkte, die ich selber ans eigene Projekt hatte, die waren sehr präsent, sehr groß bei mir. Das klang bei dir jetzt auch gerade so. Und ich weiß noch, dann irgendwann ruht so ein Film dann ja auch wirklich. Dann macht man auch andere Sachen. Und dann ist es Jahre vergangen und irgendwann haben wir den nochmal zusammen geguckt, einfach so ganz random. Und Jahre später, und dann habe ich dann plötzlich so gedacht, ey, das stimmt eigentlich alles. Also alles, was ich damals kritisiert habe, ist egal gewesen. Der funktioniert einfach.
Da muss ich widersprechen. Ich weiß genau, was du meinst. Ja, ich glaube dir, dass du in meisten Belangen so fühlst, aber es gibt diesen einen Shot, da ist schon immer am Cringen.
Nee, das stimmt gar nicht mehr. Aber ich weiß nicht, du meinst den?
Ja, den.
Ja, den habe ich ja für mich auf eine gewisse Weise gefixt.
Genau.
Nur in deinem Kopf, oder?
Es geht um den Shot, wo das zweite Lichtschwert das erste Mal aufgemacht wird und der Push-In auf Maul passiert. Und das ist für Sean nicht so gelaufen, wie es sollte. Und das hat er dann so für sich gefixt, dass er die Kamera dabei, wie nennt man das, getiltet hat.
Also in der Post nochmal.
Genau.
Da fehlt mir ein bisschen eine gewisse Art von Dynamik.
Und egal, was du jetzt sagst, ich erinnere mich noch ganz genau, jedes Mal, wenn wir das geguckt haben, war ein, oh Gott.
Aber das war auch in der Anfangsphase, also, ne, als es noch
du bist wirklich, war. Du willst mir jetzt sagen, du bist wirklich happy mit dem Tilt?
Ich gucke mir das an und denke, es ist sauber.
Okay. Also. Das ist
sehr schön. Sehr gut. Man selbst ist ja der größte Kritiker. Genau. Also, ja, uns geht's genauso, aber ja. ich denke mal, du musst einfach irgendwann mal das Ding ruhen lassen können. Ja, das altert gut und dann ist wirklich fein.
Wie viel hat denn jetzt Furiosa damit reingespielt, dass ihr quasi jetzt fertig sein wolltet, musstet?
Letzteres, dieses musstet. Wir haben gesagt, wenn wir hinterher rauskommen, sagen alle, oh ja, die haben Furiosa gesehen, haben sich am Wochenende getroffen und auf YouTube geladen.
Ja, leider denken das manche, ne? Nicht ganz so extrem, aber ja.
Nee, wir wussten zu dem Zeitpunkt ja nicht, wann Furiosa rauskommt.
Aber wusstet ihr das?
Ja. Also es war ja immer geplant, aber dann wurde es ja irgendwann irgendwie gedreht, dann gab es Corona.
Da muss ich einhaken. Damals, als wir den Film angefangen haben, hieß es kommt Mad Max The Wasteland. Wir wussten nicht, um was es geht und ob die vielleicht wirklich Hope and Glory anreißen. Stimmt. Und wir waren alle so, ich war wirklich so, okay, wir können es lassen, Leute, das war's. Und dann habe ich mir gedacht, so, nee, wir wären ja eh vorher fertig. Also damals dachte ich, das ist locker. Also in 4 Jahren ist der Film ja locker fertig. In 3 Jahren. Und dann wurde ja Furiosa auch nochmal verschoben. Dann kam aber zu Glück raus, dass es Furiosa wird. Und ich war so ein Glück. Durch eine andere Geschichte, was vielleicht zu ähnlich wird wie unsere. Und dann dachte ich mir, ja, okay. Und wir wollten eigentlich letztes Jahr schon lang fertig sein.
Natürlich. Und
das ist nichts geworden.
Ja, und das ist wirklich ein Glück. Bei Furiosa ist es so unterschiedlich, hat so einen anderen Fokus, erzählt so eine andere Zeit. dass sich diese Filme hoffentlich sehr gut ergänzen, sodass man ins Kino gehen kann, dann danach auf YouTube und sich das anschauen kann oder andersrum oder einfach ein Double Feature mit unserem und Fury Road macht. Man kann den unterschiedlich irgendwie so einsetzen und hoffentlich Leuten jetzt schon Vorfreude machen, ins Kino zu gehen. Und bitte geht ins Kino, die Kinos brauchen euch, sonst werden keine Filme mehr gemacht.
Und der Film braucht Kino. Also,
und der Film, richtig, ja. Richtig. Und andersrum, wenn sie danach mehr wollen, dann gibt es auf YouTube eben auch Nachschub. Weil im Gegensatz zu Star Wars gibt es nicht so viele Mad Max-Fanfilme da draußen.
Richtig, ja. Good point. Ja.
Hammer. Die Zeit ist genauso wie der Film sehr schnell gerast. Wir haben natürlich mal wieder die Marke, die wir uns irgendwann selbst mal gesetzt haben, 1 bis 1,5 Stunden, drastisch überschritten. Wir haben so ein Ritual am Ende. Ich weiß nicht, falls jemand den Podcast hier schon mal gehört hat, wir geben den Leuten am Ende mal so eine Perle mit. Das heißt, irgendwas, was uns am Herzen liegt, was wir sagen, ist richtig gut, aber so ein bisschen vielleicht unter den Radar gefallen. So eine kleine Empfehlung, so ein Anreiz, ey, nicht vom Algorithmus erschlagen lassen, nicht durch Netflix die ganze Zeit nur Optionen checken. Nein, guckt euch das an. Hättet ihr Lust, so ganz on the spot, Pistole auf die Brust, hätte einer von euch eine Perle parat, die er in 5 Minuten mal kurz anteasen kann?
Wenn ihr mal richtig guten Horror haben wollt, dann gönnt euch Damien McCarthys Caveat.
Caveat?
Caveat.
Oh, kenn okay. Ich nicht.
Sean's Augen sind direkt ganz groß. Horror, was kenne ich nicht?
Irischer Horror, der richtig unter die Haut geht, ist auch nur 90 Minuten lang und macht keine Gefangenen. Und ja, also ich habe mich so gut dabei gegruselt. Ja, ist für mich immer was ganz Besonderes. Geht am besten kalt ran und lasst euch mal drauf ein. Auf diese unangenehme Stille und auf diesen verflucht gruseligen Hasen.
Okay, das war jetzt der zweite Gast in Folge, Sean, der in so einer kurzen Zeit Perlen besser gemacht hat als wir. Wir dürfen jetzt nur noch Perlen von anderen machen. Noch einmal, wie hieß er?
Caveat.
Wie geschrieben?
C-A-V-E-A-T.
Okay, alles klar. Alles klar.
Okay.
Ich glaube, das Wagnis heißt es im Deutschen. Also, komisch.
Gute Horrorfilme sind selten, finde ich, aber dafür so besonders wertvoll. Ich liebe auch Horror. Ja, das kommt auf die Liste.
Wir werden es auf jeden Fall gucken. Habt ihr irgendwelche Abschlussworte, die ihr noch an die Leute richten wollt, bevor ich jetzt der Zeit schuldend den Cut mache?
Ja, doch klar. 5. Mai, schaut euch den Film an.
Natürlich.
Genau, einfach Hope and Glory Mad Max Fanfilm eingeben oder auf den Brightstone Pictures YouTube-Kanal gehen. Guckt euch das an, guckt euch die ganzen Behind-the-Scenes-Sachen an, die in den Wochen folgen. VFX-Breakdowns, Making-ofs, die YouTube-Shorts. Und ihr werdet sehen, wenn Leute nur an etwas glauben und irgendwie verbunden werden durch eine Idee, können sie echt einiges schaffen.
Hammer. Vielen, vielen Dank. Ich kann nur für mich sprechen oder für Sean wahrscheinlich auch. Ich sehe deine Augen. Vielen Dank, dass wir das hier mit euch schauen durften. Ich bin sehr überrascht tatsächlich von wie hoch die Qualität war und wie geil dieses Erlebnis war. Und ich hoffe, Gott, es ist schon so spät, dass ich ihn nochmal gucken darf jetzt gleich.
Sehr gut.
Ja, schön, dass ihr da wart. War echt ein cooles Gespräch.
Dankeschön, dass wir willkommen sind hier.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.